Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich und ich sage schon mal unsere Telefonnummer 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Diese Woche war Internationaler Tag der Menschen mit Behinderungen. Jeder Zehnte in Deutschland lebt mit einer Behinderung und ihnen wird das Leben oft schwer gemacht. Wie kann das besser werden? Wie können Menschen mit Behinderungen selbstbestimmt leben? Welche Erfahrungen haben Sie ganz persönlich gemacht? Haben Sie eventuell eine Behinderung, mit der Sie durch den Alltag kommen müssen? Wer hilft Ihnen? Inwieweit brauchen Sie Hilfe? Wie selbstbestimmt können Sie leben? Welche Hürden erleben Sie? Wie gehen Sie diese Hürden an? Wie barrierefrei erleben Sie Ihre Umwelt eigentlich? Oder wo sehen Sie da noch große Probleme? Und Menschen sozusagen ohne Behinderung, die wiederum Menschen mit Behinderung helfen wollen oder deren Situation kennen, beobachten oder vertreten, auch Sie gerne. Rufen Sie uns an, erzählen Sie uns von Ihren ganz persönlichen Erfahrungen und Ihren Perspektiven. 0800 2254 2254. Ich freue mich auf diese nächsten zwei Stunden. Natürlich haben wir auch Gäste. Die grüne Europaabgeordnete Kantrin Langensiepen und Juditha Smikowski, Referentin bei den Sozialhelden in Berlin. Und ich freue mich, dass wir verbunden sind mit Kantrin Langensiepen, grüne Europaabgeordnete in ihrem Homeoffice über Internetleitung. Schönen guten Morgen, Frau Langensiepen.
Ja, guten Morgen.
Und Juditha Smikowski ist hier bei uns im Studio in Berlin, in Berlin-Schöneberg, Referentin bei den SozialheldInnen e.V. Das ist, ja, wie der Name schon sagt, ein Verein, der sich nicht nur für Inklusion, aber unter anderem auch einsetzt, verschiedene Projekte auch betreut. Sie ist selber auch Podcasterin, also Kollegin, wenn man so will, auch Medientrainerin im Umgang mit Begrifflichkeiten und vielem anderen mehr. Schönen guten Morgen.
Morgen.
Smikowski. Wie sind Sie hergekommen heute? Sie sind sitzen im Rollstuhl mir gegenüber.
Ja.
Der Tisch, dieser Studiotisch hier, an dem wir gerade sind, muss ich zugeben, ich fahre ihn meistens hoch, ja. Was in dem Fall natürlich nicht geht, logischerweise. Wir sitzen jetzt uns gegenüber. Ich darf stolz sagen, dass wir hier im Newsroom im Deutschlandfunk Kultur tatsächlich auch Möglichkeiten haben, dass man mit dem Rollstuhl hier sich eigentlich weitestgehend frei bewegen kann. Aber der Weg hierhin, wie war der?
Ich bin mit der S-Bahn gefahren und habe zum Glück mehr Zeit eingeplant, denn natürlich war ein Fahrstuhl auf dem Weg kaputt. Und dann musste ich einen kleinen Umweg fahren, einen Adrenalinkick, den ich natürlich nicht vor einer Live-Sendung irgendwie haben möchte. Das hat schon sehr genervt und ja, das ist immer etwas, was man einplanen muss. Also Behinderung kostet Zeit gegenüber nicht behinderten Menschen. Man muss immer so ein bisschen so das Worst-Case-Szenario mitdenken und da immer mehr Zeit einplanen.
Wie wohnen Sie?
Ganz normal in einer Wohnung mit meinem Mann zusammen in Friedrichshain.
Mit dem Fahrstuhl logischerweise.
Genau.
Ohne den geht schon mal nicht, das ist klar.
Ja. Ne?
Und wie selbstbestimmt gehen Sie in den Tag? Wenn Sie morgens aufstehen und den Tag beginnen und verschiedene Termine, nehmen wir mal einen ganz normalen Tag als Referentin bei den Sozialheldinnen.
Die Behinderung spielt in dem Sinne keine Rolle. Natürlich das Zeiteinplanen habe ich ja schon erwähnt, aber solange ich eben keinen Fahrstuhl begegne, der kaputt ist, solange ich sozusagen auch Menschen begegne, so wie hier auch, sie waren alle sehr offen und haben gesagt, so, wir müssen rausfinden, wo ist der Hintereingang, wie können wir hier rollstuhlgerecht rein, ne? Das war so ein kurzer Moment, wo man
muss dazu sagen, der Vordereingang bei uns, der Haupteingang, genau, ist denkmalgeschützt. Da haben wir schon mal ein Stichwort, Denkmalschutz bei Gebäuden.
Ja, genau. Die Stufen, die schönen
Stufen. Ohne Fahrstuhl, es war nicht anzubauen. Ja.
Genau, und da war so ein bisschen so eine Fragerei, ne? Wie machen wir das und wo kommt dann die Info oder wann kommt sie dann auch bei mir an? Aber das haben wir dann gelöst und genau das meine ich halt eben, ne? Diese Wege, diese Informationswege, die nicht standardmäßig einfach verfügbar sind. Ne? Also warum wissen das nicht einfach alle MitarbeiterInnen vom Deutschlandfunk oder Deutschlandfunk Kultur, wo der Fahrstuhl ist oder wie man stufenlos reinkommt. Das ist einfach ein Wissen, was ich mir wünschen würde, was einfach hier mundpropagandamäßig vorhanden ist.
Ja, Sie sind, Juditha Smikowski, von Geburt an gehbehindert, also kennen das eigentlich gar nicht anders und haben Sie das Gefühl gehabt, auch in Ihrer Kindheit und frühen Jugend, Sie sind immer noch sehr jung, aber in Ihrer Kindheit, sage ich mal, dass Sie da stark benachteiligt worden sind?
Ja, ich war gerade diese Woche in Hamburg, meiner Heimatstadt, wo ich aufgewachsen bin und die ersten 20 Jahre meines Lebens gelebt habe und bin zum ersten Mal an den Landungsbrücken. Ich glaube, das kennen viele. Die eine Haltestelle an der Elbe mit dem schönen Ausblick. Bin da zum ersten Mal mit meinem Rollstuhl ausgestiegen aus der S-Bahn und konnte mit dem Fahrstuhl runterfahren direkt an die Elbe. Das war ein sehr, sehr schöner Moment. Da habe ich aber auch gedacht, wenn das vor 15 Jahren schon möglich gewesen wäre, wie viel Wege ich mir erspart hätte, wie viel Umfahrt des Ganzen, wie viel einfach schönen Ausblick auf die Elbe ich gehabt hätte. Mhm. Das heißt, es bewegt sich was, aber ja, 15 Jahre später.
Und ansonsten, wenn man Ihnen helfen will, also ich als Nichtbehinderte bin manchmal in einem gewissen Dilemma, weil ich natürlich helfen will, aber vielleicht demjenigen auch eine Hilfe nicht unbedingt aufdrängen möchte. Man könnte sich ja vorstellen, dass derjenige einfach weiß, wie es geht und keine Hilfe benötigt. Nicht jedes Mal als, ich sag mal, ganz grob als Patient wahrgenommen werden möchte, sondern einfach als ganz normaler Mensch im Alltag. Wo findet man da als Nichtbehinderter die richtige Art, wenn man Hilfe anbieten möchte?
Ja, ich meine, Hilfe anbieten ist ja völlig in Ordnung. Mhm. Aber genauso wie Sie sagen, das Nein zu akzeptieren, das ist, glaube ich, auch eine wichtige Funktionsweise.
Verlangen Sie bestimmt schon zu, ja.
Ja, also es gibt wirklich Menschen, die ja, die einem Hilfe aufdrängen wollen, die so die eine gute Tat am Tag, dann fühle ich mich besser. Ich habe jemandem vermeintlich Schwächeren geholfen. Und dann wird man vielleicht einfach am Rollstuhl angepackt, was einfach wirklich eine Grenzüberschreitung ist. Das ist so, wie als würde ich sie am Arm packen und den Bahnsteig entlang schleifen. Ne? Also wir wollen wirklich nicht unaufgefordert angefasst werden. Es kann sein, dass ich mal langsamer bin, aber weil ich einfach in Gedanken bin oder einfach keine Lust mehr habe, schnell zu fahren. Und das heißt nicht, dass man mich einfach schieben muss, weil man irgendwie denkt, ich müsste jetzt schneller sein. Also Fragen ist immer in Ordnung, aber dann auch ein Nein akzeptieren und... Genau.
Der Rollstuhl ist also, wenn ich richtig verstehe, auch fast ein Teil Ihres Körpers.
Genau, es ist ein Teil dieser Intimsphäre. Ne? Also man sagt ja auch immer, diese bestimmte 50 Zentimeter Radius, den man sozusagen nicht überschritten haben möchte. Ne? Man möchte nicht, dass fremde Menschen einem zu nahe kommen oder dass sie es halt ankündigen. Ne?
Ja. Katrin Langensiepen, Sie sind grüne Europaabgeordnete, kommen aus Hannover. Da haben Sie Ihre ersten Schritte als Politikerin unternommen, dort im Stadtrat, und haben eine seltene Erbkrankheit, nämlich das TAR-Syndrom. Ihre Unterarme haben keine Speichen. Das ist sozusagen jetzt mal die medizinische Beschreibung dessen, was man eine Behinderung nennen würde. Wie stark behindert Sie das im Alltag?
Also in meinem Umkreis soweit nicht. Ich habe mir mein Umfeld so eingerichtet, wie ich es halt auch brauche. Ne? Also es ist dann eher, wenn ich neue Orte begehe, also wie den Einzug ins Europaparlament, welche Hürden tauchen da auf? Ja, das muss man dann erstmal herausfinden. Das kann, also ich konnte das dann anfangs auch gar nicht so genau sagen, weil ich kenne die Räumlichkeiten nicht, ich kenne den Zugang nicht, ich war vielleicht da vorher noch gar nicht. Und die Hürde, die Judita hat, muss noch nicht mal meine Hürde sein. Also wir sind ja Individuen und nicht irgendwie auch eine homogene Masse oder eine homogene Gruppe, was auch häufig gedacht wird, so ihr Behinderten, ne, ihr alle, ihr kennt euch ja wohl auch alle untereinander, das ist dann immer das Beste. Sag ich, nein, und ihr mögt euch wahrscheinlich auch alle untereinander auch nicht, nein. Und deswegen ist das immer eine rein individuelle Geschichte, aber ja auch der Faktor Zeit spielt bei mir eine Rolle, wenn ich nicht
die Vorbereitung geht erstmal, ne?
Komme ich daran, komme ich darauf. Und dann bin ich, weil ich nicht die Zeit habe, um das irgendwie und auch nicht die Zeit haben will, habe ich mal kein Problem zu fragen oder mir in dem Moment jemanden zu krallen und sagen, hier komm, ich brauche mal eben deine Hilfe, kannst du mir hier oder da helfen, wenn jemand da ist. Ansonsten muss man Tricks und Kniffe anwenden, sehr kreativ werden oder man muss halt dann auch mal eine Situation in dem Moment hinnehmen und sagen, so, da kommst du jetzt nicht ran, da kommst du nicht rauf. Und dann ist die Situation gerade mal so, wie sie ist.
Das muss ziemlich frustrierend sein, oder? Solche Situationen erleben Sie ja auch, Frau Simkowski, dass Sie bestimmte Dinge einfach da nicht tun können, weil einfach keine Hilfe da ist, keine Möglichkeit, das zu nutzen im Rollstuhl.
Ja, Stichwort Wohnungssuche, auf der ich gerade bin, da die ganzen Altbauten in Berlin, die einfach schon nicht in Frage kommen, obwohl ich die persönlich sehr schön finde. Aber ich glaube, wir haben da auch so einen Umgang mit gelernt. Also man kann sich nicht immer aufhalten lassen von Dingen oder von Gebäuden sozusagen, wo man gerade nicht reinkommt, weil sonst würde man ziemlich oft davor stehen und sagen so, Mist, ja, wie soll das jetzt hier weitergehen? Also ich gehe dann damit um, dass ich da einfach wirklich eine andere Lösung suche, ne, und anders dann zum Ziel komme.
Was für Lösungen zum Beispiel?
Na, in dem Sinne, wie heute Morgen, dass wir miteinander sprechen, ne, dass ich andere Leute frage, so, ihr seid in diesem Gebäude, ihr müsst mir sagen, wo der Hintereingang ist, wo der ebenerdige Eingang ist. Und eben dieses Wissen, das würde ich mir wünschen, dass das noch ein bisschen
dass man nicht jedes Mal fragen muss,
genau,
als Behinderter.
Genau, dass wirklich dieses Wissen vorhanden ist, dass man uns mitdenkt, ne, die Ebenerdigkeit, RollstuhlfahrerInnen, aber auch andere Menschen, die Ebenerdigkeit eben brauchen. Dass es so ein Grundstock an Wissen ist und dass es nicht immer so dieser Einzelfall ist, oh mein Gott, jetzt kommt hier eine Rollstuhlfahrerin. Ne, das ist ja, passiert einfach öfter, dass ich die Einzige und die Erste bin an einem Ort mit 32 Jahren. Also das ist irgendwie auch nicht so gut.
Frau Langensiepen, wie weit sind wir denn mit der Barrierefreiheit in Deutschland, zumindest was die Vorschriften angeht, bei Neubauten oder bei Umbauten? Ich habe es gerade schon beschrieben, also hier das Funkhaus in Berlin, in dem wir gerade sitzen, ist ein historischer Bau, der hat vorne einen Haupteingang, der ist denkmalgeschützt, die Fassade ist denkmalgeschützt. Da vorne kann man keinen speziellen Fahrstuhl einbauen, der sozusagen Menschen im Rollstuhl auch nach oben transportiert, zum Eingang transportiert. Steht da manchmal zum Beispiel Denkmalschutz gegenüber der Barrierefreiheit, beißt sich das oft?
Ja, das beißt sich oft und die Frage, wie weit sind wir, in vielen Bereichen halt echt noch nicht so weit. Also wenn man dann, ja, also vielleicht mal darauf zurückzukommen, wie definieren wir Barrierefreiheit? Ich glaube, in vielen Köpfen ist Barrierefreiheit Rollstuhlgerechtigkeit. Barrierefreiheit ist aber das Gesamttableau. Das betrifft dann auch blinde Menschen, gehörlose Menschen. Ist der Raum, hat der eine Hörschleife? Kann ich mein CI hier benutzen? Kann ich hier mein, ist hier ein Blindenleitsystem? Sind da Piktogramme an den Türen angebracht? Sind Informationen vielleicht in leichter Sprache oder nur mit Zeichen? Das Vergessen, also das hat man bei dem Thema Barrierefreiheit in meiner Wahrnehmung oder meiner Erfahrung nicht auf dem Schirm, sondern es wird immer mit der Rollstuhlgerechtigkeit verbunden. Und Barrierefreiheit und Barrierearmut, also es ist ja auch Begrifflichkeiten und Definitionen, aber wir sind da in vielen Dingen noch nicht weit. Wir haben Barrierefreiheit jetzt zwar hoffentlich bald auch im Privatsektor, was in den USA völlig normal ist. Behinderte, meine oder Freundin in den USA mit Behinderung gucken mich immer ganz entgeistert an, weil ich sage, naja, also das Privatsektor, ja, pff, nö, ne? Völlig fassungslos. Die haben das Problem mit dem Denkmalschutz auch nicht so krass wie wir. Aber da ist es halt einfach völlig normal. Also da würde das gar nicht so gesehen. Und da ist in Deutschland echt noch Luft nach oben, wenn wir über die echte Barrierefreiheit reden.
Ja, das heißt, die Vorstellung, dass Deutschland relativ weit sei, ist falsch. Also im internationalen Vergleich. Wo würden Sie uns sehen? Also die USA haben Sie jetzt gerade eigentlich als Vorbild genannt. Wo würden Sie uns sehen im europäischen Vergleich? Sie haben ja den europäischen Blick.
In Sachen Barrierefreiheit haben wir, also konkrete Zahlen haben wir dazu leider nicht. Das ist, was man sagt, man kann echt evidence-based oder echt statistische also Zahlen, auf die zurückgreifen, das kommen wir vielleicht auch nachher noch zurück, dass wir echt ein Zahlenproblem, Statistikproblem haben, um das genauer zu bezeichnen. Aber in vielen Mitgliedstaaten, jeder macht es so für sich, in vielen Lebensbereichen. Und da ist auch im Staatenbericht, wenn wir über inklusive Beschulungen reden, über den Arbeitsmarkt, sind wir halt meistens Schlusslicht. Also da heißt es, Deutschland, mach was. Und für so einen reichen Industriestaat oder so ein sehr wirtschaftsstarkes Land und auch im EU-Vergleich doch den größten Mitgliedstaat, der wir sind, bekleckern wir uns nicht mit Ruhm, wenn es um die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention geht.
Es gibt ja noch andere auch rechtliche Grundlagen, ne? Also allein schon als Grundgesetz mit allgemeiner Art.
Niemand
darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Dann haben wir auch konkrete Gesetze, das Gleichbehandlungsgesetz. In der Ampelkoalition haben wir jetzt gesehen, im Ampelkoalitionsvertrag, da sind glaube ich 2,5 Seiten, relativ viel, wo es nur um Inklusion und Barrierefreiheit geht, die da gefördert werden sollen. Nun sind Sie selber Grüne. Sind Sie ja, stolz auf das, was da vielleicht politisch kommen könnte? Erhoffen Sie sich da was? Also
ich hoffe, dass, also erstmal freut es mich sehr, dass das Thema Barrierefreiheit und Privatsektor endlich im Koalitionsvertrag ja, sich wiederfindet. Das ist eine sehr lange Forderung oder eine sehr alte Forderung. Inklusiver Arbeitsmarkt ist, kommt langsam Bewegung rein. Auch das ganze Thema Werkstättenarbeit, mit dem ich mich ja befasse im Rahmen meines Berichtes, dass es wenigstens in diesem Koalitionsvertrag genannt wird. Die UN-BAK wird, ja, nicht, findet so nicht statt, aber wird nicht genannt. Aber halt Barrierefreiheit auf jeden Fall. Und wie gesagt, das betrifft ja nicht nur die Rollstuhlgerechtigkeit. Und da ist ein Startschuss, das ist ein Startschuss, das muss umgesetzt werden. Das ist ein Koalitionsvertrag, ein Vertrag kommt von Vertragen. Und da haben jetzt drei Fraktionen die Möglichkeit, die Chance, die UN-BAK stärker voranzutreiben.
Barrierefreiheit heißt vermutlich auch so etwas wie Gebärdensprache, dass man sowas als Standard anbietet.
Genau,
ne?
Genau, das, stand das da, steht da ja auch ja, drin.
Erlebt man ja aber auch inzwischen schon als Standard. Also wenn man jetzt zum Beispiel, wenn Pressekonferenzen bei Phoenix übertragen werden, dann ist dann meistens noch ein Gebärdensprachler dabei. Es gibt sogar schon Läden in Berlin, habe ich gehört, wo man Gebärdensprachler buchen kann, wenn man shoppen will. Also da hat sich einiges getan, oder? Frau Smokowski, wie sehen Sie es?
Naja, Phoenix ist ja nicht die ganze Fernsehlandschaft. Ne? Also Phoenix ist ja wirklich nur die Grundinformation. Ne? Und ich erinnere mich an Anfang der Corona-Krise, wie schwer es war, da endlich einen Gebärdensprachdolmetscherin bei den Konferenzen mit Lothar Wieler heranzuführen. Ne? Also bis dort barrierefrei informiert werden konnte über eine Pandemie, das hat schon gedauert und jetzt ist es zum Glück im Koalitionsvertrag auch drin, dass eben Pressekonferenzen, das sieht man manchmal in der Tagesschau, wenn über andere Länder berichtet wird, dass da einfach ein GebärdensprachdolmetscherInnen da ist im Fernsehen und das ist bei uns nicht Standard und das ist, wird eben bei Phoenix ausgelagert in Anführungsstrichen. Deswegen ist es alles andere als Standard und jetzt ist immerhin dort diese zum Thema Informationen da, aber ich würde es mir natürlich überall wünschen. Also warum nicht eine Lesung von irgendeiner Autorin auch in Gebärdensprache übersetzen? Also es sollte nicht immer nur beim Thema Inklusion und bei den grundlegendsten Informationsangeboten da sein. Ne?
Welche Erfahrungen machen Sie? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Leben mit Behinderungen, wie weit sind wir mit Inklusion und Barrierefreiheit wirklich? Und am Telefon ist Franz Josef Hanke aus Marburg. Schönen guten Morgen, Hanke.
Ja, guten Morgen an alle. Ich freue mich erstmal schon mal, dass das Thema besprochen wird. Und ich muss sagen, ich bin mehrfach behindert, ich bin blind, ich habe eine sehr leichte Gehbehinderung und ich habe noch eine neurologische Erkrankung. Und die Mehrfachbehinderten werden in der Regel auch selbst von Behinderten oft nicht berücksichtigt. Man hat so eine Tendenz, dass man sagt, Blinde können dies und das müssen sie gefälligst können. Und es wird nicht individuell geguckt, ob man alt oder jung ist, ob man geburtsblind ist oder später erblindet ist. Und es werden im Prinzip von vielen Menschen die speziellen Behinderungen immer in Schubladen gesteckt und dann wird erwartet, der muss das können, weil der andere Blinde kann das auch. Mhm. Und dass ich zum Beispiel als gehbehinderter Blinder mit der Gehbehinderung alleine ohne meine Sehbehinderung laufen könnte, aber die Gefahr, wenn ich etwas nicht sehe, zu stürzen, weil ich mich nicht abfedern kann, dann durch die Blindheit entsteht und dadurch eine leichte Gehbehinderung zu einem absoluten Gesundheitsrisiko wird und dass meine neurologische Erkrankung, die theoretisch Anfälle verursachen kann, also das ist Epilepsie, ne? Dann in so einem Zusammenhang auch noch ein Problem darstellt. Das führt dazu, dass ich eben mehrfach behindert bin. Und ich habe inzwischen ungefähr eine Größenordnung von 10% der Behinderten, mindestens die mehrfach behindert sind. Und bei 10% der Gesamtbevölkerung, die behindert sind, und davon wieder 10%, die mehrfach behindert sind, ist das eine große Gruppe, die praktisch in der Diskussion nicht vorkommt. Und das finde ich schändlich und schade.
Frau Smokowski, wollen Sie vielleicht was zu dieser Mehrfachbehinderung sagen?
Ja, Mehrfachbehinderung bzw. Mehrfach-Marginalisierung ist ja auch ein Ding, das einfach nicht im Bewusstsein da ist. Ne? Also wie wir schon gesagt haben, behinderte Menschen sind so als eine Masse wahrgenommen, RollstuhlfahrerInnen irgendwie sind stellvertretend für alle da. Das muss auf jeden Fall in der Öffentlichkeit auch differenzierter betrachtet werden. Und ich meine, dafür sind wir hier, dafür setzen wir uns ein. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass wir das irgendwann nicht mehr müssen, dass wir irgendwann nicht mehr sozusagen die nicht behinderten Menschen so bilden müssen, aus unserem Leben erzählen müssen, immer wieder auch gerade der Hörer das erzählen muss, wie er betroffen ist und welche Auswirkungen das hat. Genau, also da braucht es, glaube ich, so einen Grundstock an Wissen.
Frau Langsiedel.
Wenn ich einsagen darf dazu, es hat sich in meinem Leben, in meiner Lebenszeit wahnsinnig viel auch schon getan. Also dass wir heute das Grundgesetz mit dem Artikel 3 Absatz 3 haben. Das ist ja ein Kampf gewesen, den wir Behinderten geführt haben. Auch die UNBRK ist ja gerade auch von deutschen Behinderten.
Die Behindertenrechtskonvention der UN. Ja. Mhm.
Genau. Das heißt, wir haben schon sehr viel erreicht. Also wir sind schon weit vorangekommen, aber lange noch nicht weit genug. Aber es ist schon ein großer Fortschritt, den wir errungen haben in all den Jahren. Und was ich noch als Letztes dazu sagen möchte, es gab dann die Krüppel-Initiative. Wir nehmen das Wort Krüppel mal positiv und ich finde das viel schöner als diese ganze Eierei, behinderte Menschen mit Behinderung, als ob man betonen müsste, dass wir Menschen sind. Das sollte außer Frage stehen. Also ich möchte lieber Krüppel heißen als Mensch mit Behinderung, weil ich bin ein Mensch, das steht außer Frage. Dann nennt mich bitte Krüppel, dann seid ehrlich.
Frau Langsiedel.
Ja, also das ist, Herr Hanke, Sie sprechen mir da aus der Seele und haben ja schon viele richtige Punkte genannt. Das Problem ist die fehlende Sichtbarkeit, also der Austausch und das Miteinander von behinderten Menschen und nicht behinderten Menschen. Und diese Begrifflichkeit ist ja auch, ich sag mal, unter behinderten Menschen auch ein Thema. Also wie bezeichne ich mich, bin ich ein Mensch mit Behinderung, bin ich ein behinderter Mensch? Mensch mit Handicap wird häufig gesagt, was ich eher schwierig finde, weil wir sind hier nicht auf dem Golfplatz. Wir können das Handicap vielleicht nicht immer verbessern.
Also Handicap ist jetzt hier in der Sendung abgewählt, ja? Frau Smakowski, Sie wählen es auch ab, den Begriff.
Ja. Gut, bitte.
Geben wir zu Protokoll.
Kein Handicap. Gut. Das ist das Problem, die fehlende Sichtbarkeit, das fehlende Miteinander, dass man dann so einen kennt, das ist ja der Rollstuhl, der Herr Schäuble, der ist ja auch im Rollstuhl, ganz toll, wie der das macht. Ja, aber dass vielleicht Herr Schäuble die Saaldiener hat, die ihm helfen, einen Fahrdienst, der ihn fährt, also der muss sich nicht in die S-Bahn quälen. Oder muss Plan B entwickeln. Also das sind die Ausnahmen und das ist nicht die Regel. Und das ist ein Problem, welches wir haben. Und auch die Frage, haben wir jetzt Inklusion erreicht? Wann haben wir denn endlich mal Inklusion erreicht? Inklusion ist kein fester Aggregatzustand. Eine Gesellschaft verändert sich. Herr Hanke, Sie haben es total richtig gesagt, wir haben schon viel erreicht, aber eine Gesellschaft verändert sich. Beispiel Digitalisierung. Wir haben das Internet, wir haben technische Entwicklungen, die vielen geholfen hat, vielen hilft, aber da auch wieder neue Hürden aufkommen. Barrierefreies Netz, kann ich mich hier zuschalten oder nicht? Wie kann ich teilhaben in einer digitalen Welt? Das sind dann neue Hürden. Also der Wunsch, ich sag mal, oder die Vorstellung vieler Nichtbehinderter, wann haben wir es denn endlich? Das werden wir so nicht haben. Das ist niemals fertig, weil eine Gesellschaft sich ja immer verändert.
Und dann natürlich noch die besondere Problematik einer Mehrfachbehinderung. Wir haben es gehört, ne?
Ja,
Bernd Hanke.
Genau.
Also blind, gehbehindert und auch noch von einer Epilepsie betroffen. Das macht es natürlich nochmal ganz, ganz besonders schwierig. Was mir aufgefallen ist, Herr Hanke, ich fand es sehr interessant, dass Sie von der sogenannten Krüppel-Initiative gesprochen haben. Das ist natürlich ein Begriff und da sind wir, glaube ich, auch bei einem wichtigen Punkt, den mir als Nichtbehinderter natürlich nie über die Lippen kommen würde, der aber als Selbstbezeichnung für Sie offenbar in Ordnung ist. Also da stellen sich für mich als Nichtbehinderter natürlich viele Fragen, wie überhaupt umgehen. Mit Begrifflichkeiten, Menschen mit Behinderungen, das mögen sie nicht, das ist ihnen zu verbrämt. Aber wie kann man Menschen, die, ich sag mal, im Alltag einfach benachteiligt sind, wegen einer Krankheit dann genau bezeichnen? Helfen Sie mir.
Also ich sage, das ist eine individuelle Sache. Also ich akzeptiere, wenn bestimmte Behinderte sagen, ich möchte Mensch mit Behinderung genannt werden. Ich persönlich möchte das nicht, weil ich finde, dass das Wort Mensch für mich selbstverständlich ist. Man sagt ja auch nicht Mensch-Journalist oder Mensch-Balzer zu ihnen, ja, oder Menschen mit journalistischem Beruf oder so, ja. Und insofern, also ich finde, das Wichtige ist, dass wir A, Humor haben, so gut es geht, weil Humor ist das Beste, um schlimme Dinge auszuhalten. Insofern finde ich es immer schön, wenn ich Blindenwitze erzählen darf.
Aber das dürfen nur Sie, das dürfen nur Sie.
Ja, das darf nur ich, aber ja, das ist auch
nicht billig. Das dürfen nur wir, ja.
Das ist auch okay. Das Zweite ist, die erzählen Journalistenwitze zum Beispiel. Und das kann ich dann auch tun, weil ich auch in dem Beruf gearbeitet habe. Und das Zweite ist, wir müssen uns einfach klar machen, es sind wir auch, die wir hier heute reden, privilegiert, weil viele Menschen sind gar nicht in der Lage, ihre Stimme zu erheben. Sie sind nicht in der Lage, in der Öffentlichkeit ihre Bedürfnisse zu artikulieren. Und wir sind auch vielfältig. Das heißt, wir haben nicht eine Meinung und der eine sagt, ich möchte Mensch mit Behinderung genannt werden, der andere sagt, ich finde Krüppel okay und der dritte sagt, um Himmels Willen, wenn ihr mich Krüppel nennt, das ist eine Beschimpfung. Das ist die Schwierigkeit und mit dieser Schwierigkeit müssen die Menschen draußen, die nicht betroffen sind, umgehen. Und das, was ich dann immer sagen möchte, ist, stellt euch einfach vor, ihr werdet alt und irgendwann ist fast jeder mal von einer Behinderung, in irgendeiner Weise von einer Beeinträchtigung betroffen. Und denkt einfach daran, Individuen sind unterschiedlich und die Hilfe, die man einander angedeihen lässt, die fängt schon damit an, dass man einfach auf den anderen zugeht. Ich habe auch nicht jeden Tag einen guten Tag und kann nicht jeden Tag um Hilfe fragen. Es gibt Tage, da geht es mir nicht gut. Da ist es eine Riesenhürde, überhaupt mal den Mund aufzumachen und zu sagen, Entschuldigung, können Sie mir helfen? Und wenn man da nicht sieht, wo der andere ist und der an einem vorbeirennt, dann ist das frustrierend, ne?
Aber wie weiß man als Nichtbehinderter, wenn man helfen soll, wenn es nicht gerade eine eindeutige Situation ist? Klar, es gibt eindeutige Situationen, wo man Blinden auf der Straße helfen muss. Da gibt es überhaupt keine Frage, wenn eine Straße überquert werden muss und dann gibt es keine Ampel oder Ähnliches. Aber ansonsten, ich habe es vorhin schon gesagt bei Frau Smilkowski, als Nichtbehinderter ist man dann oft in so einem Dilemma. Man möchte ja auch nicht ständig den anderen auf seine Behinderung ansprechen.
Also wenn Sie mich fragen, würde ich sagen, also letztlich ist es natürlich so, dass, also ich wohne in Marburg, da gibt es viele Blinde, da sieht man auch, ob jemand unsicher oder sicher ist. Und dann lässt man die Leute so lange gehen, wie man merkt, dass es gut geht. Und wenn man merkt, die verfranzen sich, dann sprechen die Leute mich hier in Marburg an. Das ist in anderen Städten aber anders. Aber grundsätzlich sage ich, wenn man insgesamt mehr Mitmenschlichkeit und Solidarität hätte, was wir auch in der Klimakrise, was wir auch in Corona brauchen, dann wäre es vielleicht auch leichter, dass man mal aufeinander zugeht und dann auch vielleicht sagt, Entschuldigung, ich habe Sie jetzt beobachtet, kann es sein, dass Sie Hilfe brauchen? Und wenn der andere sagt, nee, alles okay, dann okay, das ist ja wunderbar.
Herr Hanke, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Genau, und allen, die mit hier am Zuhören.
Und bitte schönes Wochenende, viele Grüße nach Marburg. Danke.
Danke sehr.
0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer. Und die hat auch gewählt Barbara Knoblauch aus Wiesbaden. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Das freut mich, dass ich durchkomme. Ja, mein Anliegen ist das Problem, dass die Barrierefreiheit immer so ein Randthema ist. Also ich bin hier in Wiesbaden aktiv in dem Arbeitskreis der Menschen mit Behinderungen. Bin ich ehrenamtlich aktiv und der Punkt ist, der Stadt ist das Thema wichtig, aber da es eben nicht bei allem, was getan wird, irgendwie mit im Blick ist, passieren so Sachen wie, die Stadt baut ganz viele Radwege, was sehr gut ist, ja, aber dabei vergisst sie, dass behinderte Menschen, gehbehinderte Menschen zum Beispiel, auch sehr viel Parkraum brauchen, ja. Und durch die Radwege sind alle Straßen sozusagen anders belegt. Man kann da nicht mehr einfach parken. Gehbehinderte Menschen dürfen ja auch an Stellen parken, wo andere nicht parken dürfen. Nur das ist einfach alles hinten runtergefallen bei dem guten Anliegen, mehr Radwege in der Stadt zu machen.
Ja, also die Verkehrswende geht da so ein bisschen an den Bedürfnissen von Gehbehinderten vorbei, Frau Smilkowski?
Ja, oder, also ich dachte, es ist nur ein Beispiel. So passiert das mit vielen Dingen. Es wird einfach vergessen, dass es auch behinderte Menschen gibt. Mhm. Es spielt keine Rolle. Es wird nicht mehr überprüft bei irgendwelchen Vorhaben, das nochmal zu schauen. Ja, ist das... ist das kompatibel mit den Bedürfnissen von behinderten Menschen? Wir sind dann so das Gremium, wo wir dann immer im Nachhinein sagen müssen, oh, das ist wieder blöd gelaufen und das ist nicht gut gelaufen. Ja. Aber wir wollen ja nicht als Meckerer nur da agieren, total, weil im Nachhinein was wieder zu ändern, ist immer unheimlich teuer und unheimlich aufwendig.
Ja, was Sie da ansprechen, dieses immer wieder auch hochhalten, hallo hier, wir sind die behinderten Menschen, ihr habt uns wieder vergessen, wir waren nicht am Tisch, wir waren nicht vertreten, wir waren nicht repräsentiert. Gerade auch in der Politik, das ist irgendwie sehr, sehr schade und geht auch irgendwie gar nicht mehr. Das habe ich auch gestern wieder gemerkt, an so einem Tag der Menschen mit Behinderung. Einerseits war ich mit Stolz erfüllt, wie weit sozusagen die Behindertenbewegung es schon gebracht hat, dieses Engagement. Aber es ist auch privates Engagement, ne? Es ist aktivistisches Engagement. Und inwieweit das eben in die Politik auch mit rein schon genommen wird und ja auch SelbstvertreterInnen natürlich noch viel zu wenige da sind, wie Frau Langsiepen. Genau, und eben immer dieses hinterher nochmal sagen, oh, ihr habt uns nicht bedacht, das ist ein Gefühl, was man sehr häufig hat und das ist einfach nicht schön. Es ist ein ständiges Gefühl des Nicht-Dazugehörens und des Nicht-Ernst-Genommen-Werdens. Dann kommt es auch dazu, dass man teilweise ja verschiedene Gruppen natürlich auch zusammenbringen muss an einen Tisch. Also Smart City, Verkehrswende, das ist so ein großes Thema. Aber warum kann man es nicht einfach an diesem Tisch wirklich gleichmäßig verteilen und thematisch irgendwie aufteilen und wirklich alle Bedürfnisse, die der RadfahrerInnen und die der behinderten Menschen zum Beispiel auch einfach prüfen und dann erst damit rausgehen. Ne? Also.
Frau Langsiepen, das dürfte doch für Sie als Grüne ein Herzensthema sein.
Ja, jetzt hatten wir in der Kommune, ich war ja lange im Stadtrat in Hannover, hatten wir das auch. Also da mussten wir, aber auch weil ich da als Selbstvertreterin im Parlament war, hatte ich es halt auch auf dem Schirm. Und behinderte Menschen, wenn sie nicht mit an der Entscheidung beteiligt werden, denkt man es nicht mit. So, das passiert einfach nicht. Und erst wenn die betreffenden Personen dabei sind, kommt Bewegung ins Spiel. Das ist es.
Darf ich auch noch mal was dazu sagen?
Gerne.
Genau das finde ich auch das wichtige Thema, nicht über uns, sondern mit uns Dinge zu entscheiden. Der Denkmalschutz zum Beispiel, um den es ja vorhin auch schon mal ging, der hat so eine Position, dass der immer noch gefragt werden muss. Der ist manchmal sehr wichtig in Sachen Barrierefreiheit, sozusagen, aber die haben die Position, dass sie gefragt werden. Wir hoffen hier in Wiesbaden, dass wir zukünftig hier das ein bisschen verändern können. Aber es ist wirklich ganz entscheidend, dass in den Kommunen die Behindertenvertretung, wie auch immer, an eine ganz andere Position kommen. Also an so eine Position, wo es nicht bei den Planungen schon mitbedacht wird.
Das heißt, es unterscheidet sich, wenn ich ja kurz einhaken darf, ich gebe das mal in die Runde, das heißt, es unterscheidet sich, Frau Smikowski, Frau Langsiepen, tatsächlich von Kommune zu Kommune, von Bundesland zu Bundesland, wie genau die Ansprüche, die Interessen von Menschen mit Behinderungen in der Verkehrsplanung zum Beispiel berücksichtigt werden?
Na, es kommt immer erfahrungsgemäß darauf an, wer da am Tisch sitzt. Und man kann es nicht auf eine Person, man kann es ihr nicht aufladen. Also ein Beauftragter, eine Beauftragte kann nicht, die teilweise das ehrenamtlich machen oder nur zum gewissen Stundensatz bezahlt werden, können nicht im Baubereich, im Verkehrsbereich, im Schulbereich, wenn ich mal so die Verwaltungsstrukturen durchgehe, überall sein. Und das ist dann so ein bisschen das Fiese an der Sache. Dann setzt man jemanden auf einen Stuhl und sagt, du bist jetzt die Expertin für alles. Also du hast Ahnung von Verkehrsrecht, du hast Ahnung von Baurecht. Du kennst dich natürlich auch in der und der und der Ebene aus und kannst alle Beschlusslagen beten. So, und das kann eine Person nicht alleine leisten. Das kann sie vom Wissen her nicht leisten. Das kann sie von der Zeit her, von der Arbeitszeit her nicht leisten. Und das ist denn, ja, jetzt haben wir hier jemanden, ne, die hat es jetzt nicht gesehen, ja gut, Pech gehabt. Dann lädt man es auf eine Person ab. Und das finde ich problematisch. Das merke ich ja auch an meiner Rolle. So, Katrin hat jetzt Ahnung von Denkmalschutz, Katrin hat Ahnung von EU-Recht, Katrin weiß Verkehrsrecht auf Bundesebene und natürlich weiß sie, wie es in Baden-Württemberg, Freiburg, in der Kommune XY läuft. Nein, sorry, Leute, so funktioniert es nicht. Und damit machen sich, ich glaube, Nichtbehinderte damit auch einen schlanken Fuß, weil das Thema ist weg. Und wir haben da jemanden. Wir haben eine Beauftragte. Ja, die Rolle der Beauftragten ist wichtig, aber sie kann nicht alles erfüllen, sie kann nicht alles abdecken. Das muss, ein Mensch im Rollstuhl hat einen anderen Blick drauf als jemand, der blind ist oder gehörlos oder eine Lernschwierigkeit hat. Und wir haben noch nicht mal über die nicht sichtbaren behinderten Menschen gesprochen, mit psychischen Behinderungen und, und. Also das ist dann ein bisschen zu billig und funktioniert nicht.
Ja, und wir sprechen hier ja auch über 10% der Menschen, ne? Und über darüber, dass eben die meisten Behinderungen auch im Laufe des Lebens passieren. Mhm. Das heißt, es betrifft viele Menschen. Es sind nicht nur die RollstuhlfahrerInnen, genau wie Sie schon sagten. Und eben dieses auf breiten Schultern das auch zu verteilen, auch die Interessen einfach zu sagen, Barrierefreiheit geht uns alle an. Wenn wir jetzt gerade bei der baulichen Barrierefreiheit kurz bleiben, es sind ja auch Eltern mit Kinderwagen, es sind ältere Menschen, es sind Menschen, die irgendwie kurzfristig auf Barrierefreiheit angewiesen sind. Also es geht uns irgendwie alle an und es kann nicht sein, dass wir wenigen, die wir eben in dieser privilegierten Lage sind, etwas zu sagen und unsere Stimme zu erheben, da so kämpfen müssen. Also wir brauchen auf jeden Fall Verbündete, nicht behinderte Menschen. Und ich meine, bei PolitikerInnen, das ist einfach deren Job, unsere Interessen zu vertreten.
Barbara Knobloch in Wiesbaden. Danke.
Darf ich noch einen Satz sagen? Ja. Das ist schon richtig, die sogenannte Behindertenbeauftragte, auf die kann man es nicht abladen, das geht überhaupt gar nicht. Aber man sollte, mein Ziel ist, Strukturen zu schaffen in einer Kommune, in der das Thema im Vorfeld zu Bauarbeiten passiert, zum Beispiel bei Bauarbeiten. Also das muss in die Stadtverwaltung, da muss es rein. Genau. Und da muss es kompetente Leute geben oder Leute, die die Rückfrage selber, dieses fachliche Wissen sich selber auch drauf schaffen. Das wollte ich gern noch einbringen.
Ja. Die Botschaft ist angekommen.
Vollkommen richtig.
Die Botschaft ist angekommen. Ich danke Ihnen sehr fürs Dabeisein. Barbara Knobloch in Wiesbaden. Tschüss. Viele Grüße. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer, oder schreiben Sie uns gerne unser Gespräch at deutschlandfunkkultur.de. In dieser Woche war ja der internationale Tag der Menschen mit Behinderungen, obwohl wir mit der Begrifflichkeit vielleicht uns auch noch ein bisschen stärker auseinandersetzen müssen, was wir ansatzweise schon getan haben. Behinderte, Menschen mit Behinderung, wie redet man über Menschen, die ja im Alltag Nachteile erleiden? So würde ich es vielleicht mal formulieren. Das ist unser Thema heute Vormittag mit Katrin Langensieben, der Grünen Europaabgeordneten, und Juditha Smikowski, Podcasterin, Referentin bei den Sozialheldinnen e.V., die verschiedene Projekte, auch Medienberatung unter anderem machen, was sprachliche Regelungen angeht oder Begrifflichkeiten. Und da schreibt uns jemand aus Basel, es gibt einen feinen, aber sehr wesentlichen sprachlichen Unterschied zwischen Behinderter und Menschen mit Behinderungen. Die Perspektive ist eine andere, finde ich wesentlich. Und da sind wir natürlich bei der Begrifflichkeit. Vielleicht ist es gar nicht so wichtig, da nochmal tatsächlich reinzugehen. Judith Smikowski, das ist auch etwas, was Sie beschäftigt, auch in den Seminaren, die Sie anbieten für Leute wie mich, Journalistinnen und Journalisten.
Genau.
Reden über Behinderung. Wie?
Ja, also da gibt es ein paar Unterschiede. Also die Behinderten ist so ein bisschen das Problem.
Verlangen Sieben lacht schon im Hintergrund.
Ja, ne? dass da sozusagen eine Eigenschaft über uns komplett rübergestülpt wird. In dem Moment ist komplett unsichtbar, dass ich Frau bin, dass ich Journalistin bin, was auch immer. Also Behinderung ist ein Teil meiner Identität, aber macht mich nicht komplett aus. Deswegen beharren wir so sehr auf diesem Menschen, den Menschen mitzunennen, Mensch mit Behinderung beziehungsweise auch behinderter Mensch. Und auch beim Behinderungsbegriff zu bleiben, denn es ist ganz, ganz wichtig, zwei Dimensionen zu erkennen, das Behindertsein und das Behindertwerden. Also ich kann in dem Moment für mich sprechen, ich habe eine Behinderung, ich leide auch nicht daran, das ist auch ein sprachliches Klischee, ich werde aber auch eben behindert von den kaputten Aufzügen, von der Diskriminierung in der Gesellschaft. Und diese zwei Dimensionen kann man eben durch Behinderung, durch den Begriff deutlich machen. Handicap, damit kann man es nicht. Und bitte, ja, das
haben wir schon abgewählt.
Genau, also ich wollte es nur noch mal sagen, bitte das auf dem Golfplatz lassen. Auch so Euphemismen wie besondere Bedürfnisse. Ja. Es ist nicht...
Frau Langsieben stöhnt. Das ist schön, die ganzen Reaktionen da im Hintergrund.
Es ist nicht ein besonderes Bedürfnis, auf eine barrierefreie Toilette zu gehen, sondern es ist ein Recht, es ist eine Notwendigkeit. Ich muss irgendwann auch auf Toilette.
Beeinträchtigung, Menschen mit Beeinträchtigung.
Beeinträchtigung ist ein Wort, was eben auch diese medizinische Sicht sehr in den Vordergrund stellt. Also eben das, was vielleicht vermeintlich fehlt. Und es ist aber wirklich so, dass Behinderung ja auch ein soziales Konstrukt ist. Sie ist einfach auch durch die Gesellschaft da. Solange ich barrierefrei von meinem Zuhause hierher komme, spielt meine Behinderung keine Rolle. Ich mache auch nicht alles trotz der Behinderung. Das ist ja auch ein Begriff, den es oft gibt, sondern ich mache es viele Sachen einfach mit der Behinderung. Die Behinderung spielt erst eine Rolle, wie gesagt, wenn ich an Barrieren stoße und wenn ich diskriminiert werde. Das heißt, das sind alles sehr, sehr wichtige Dinge. Deswegen sollten wir uns auch den Begriff wieder zurückholen, positiv besetzen. Also manche behinderte Menschen sagen ja sogar, ich möchte so nicht benannt werden. Es ist ein Schimpfwort. Ich höre es auf dem Schulhof. Ja, das ist.
Oder einfach sagen, sitzt im Rollstuhl. Ist doch ein Fakt.
Klar, aber eben diese Bedeutung auch von Behinderung, also eben auch dieses Behindertwerden ist wirklich sehr, sehr wichtig und spielt eine große Rolle in unserem Leben. Deswegen sollte das auch sichtbar gemacht werden. Und
dieser Begriff behindert sozusagen ist eigentlich passend, weil er eben auch ausdrückt, dass man behindert wird.
Genau.
Ja? Genau. Verlangen Sie, wie sehen Sie es, was die Begrifflichkeit angeht?
Also ich hatte mich, ich glaube, da geht gerade auch bei mir persönlich so ein Entwicklungsprozess durch. Ja, wie nennst du dich denn? Mensch mit Behinderung, das steht so in der UN-Behindertenrechtskonvention, Persons with Disabilities. Aber es macht mich ja auch aus. Ich möchte meine kurzen Arme nicht missen. Ich möchte nicht anders sein. Also es ist meine Identität. Und natürlich nervt es mich, die Barriere nervt mich, dass vielleicht mal nicht rankommen nervt mich, dass in Frage gestellt werden von Rechten. Also wir reden ja hier auch ganz klar über ein Menschenrecht. Ich habe das Recht auf Teilhabe und nicht, wie es gerade mal irgendwie passt. Aber meine Behinderung, das ist auch Katrin. Und das will ich nicht aufgeben und das will ich auch nicht. Ja, wenn die Barrieren weg sind, dann ist alles super. Nee, so ja nun auch nicht. Ich glaube, das ist auch eine Entwicklung in der Gesellschaft, eine Entwicklung, die jeder so auch für sich im Leben vielleicht auch macht. Aber stimme da auf jeden Fall zu, dass wir diesen Begriff Behinderung zurückholen sollten, für uns definieren sollten oder, ja, ich sag mal, für uns weitestgehend. Und,
aber behinderte Menschen wäre besser als Menschen mit Behinderung, richtig?
So nein, es ist für mich, ich bin auch ein behinderter Mensch. Ich glaube, Judith, du hast es richtig gesagt, das ist das eine und das ist das andere. Mhm. Aber ich sage, nur weil die Barriere morgen wegfällt, bin ich dann nicht nur Katrin. Ich bin auch Katrin, die eine Behinderung hat, die eine Erkrankung hat, die auch anders aussieht. Also auch wenn ich da irgendwann rankomme, ich sehe halt auch anders aus als Judita. Ich sehe anders aus als sie. Es ist eine Identität für mich.
Also es ist, glaube ich, nicht ganz einfach, das offen anzusprechen, es nicht zu verbrämen und auf der anderen Seite respektvoll und sensibel zu sein. Also ich spreche jetzt als Nichtbehinderte.
Ja, aber auf der anderen Seite, deswegen gibt es ja Leitmedien, ne? Deswegen machen wir Trainings, deswegen gibt es Formulierungen.
Ja. Das ist ja auch eine Trainingsstunde hier.
Ne? Wir geben Formulierungsempfehlungen. Man kann sich informieren, man kann sich bilden, genauso wie wir weiße Menschen uns irgendwie über rassismuskritische Sprache bilden müssen. Das heißt trotzdem, dass man im Gespräch, wenn man dieses Vertrauensverhältnis dann schon hat, gerne über Bezeichnungen, über Selbstbezeichnungen sprechen kann. Aber wir sollten einfach als Außenstehende, also jetzt dem Nichtbehinderten, spreche ich jetzt mal an, nicht uns behinderte Menschen, da einfach einen Grundstock an Informationen sich zusammensammeln und einfach mal sich informieren und die Formulierungsempfehlungen einmal kurz sacken lassen und dann, wie gesagt, wenn dann immer noch Unsicherheiten da sind, sie nochmal ansprechen vielleicht im Gespräch. Aber wir wollen so ein bisschen weg davon, dass behinderte Menschen ständig sozusagen auch diese bilden müssen und sich ständig erklären müssen, ständig auch erzählen müssen, aus dem Nähkästchen plaudern müssen. Das ist so nicht gedacht und das sollten wir nicht tun müssen.
Ann schreibt uns über gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Guten Morgen aus Niedersachsen, ja guten Morgen zurück aus Berlin. Ich bin eine Restfußgängerin, so schreibt sie hier, die draußen einen Rolli nutzt und suche seit 3 Jahren auf allen Kanälen eine passende Wohnung, die bezahlbar ist. Leider ist das Angebot eine einzige Katastrophe. Bezahlbare Wohnungen in diesem Sektor gibt es nicht, beziehungsweise sie befinden sich in Plattenbausiedlungen, in denen man vielleicht nicht wohnen möchte. Mein stetiger Aufreger, der wirklich an die Nerven geht, schreibt uns an. Also Wohnungssuche, Frau Smikowski, Sie sind ja selber gerade drin, ne? Sie können das vermutlich nachvollziehen.
Total.
Der Wohnungsmarkt wird plötzlich sehr klein für jemanden, der im Rollstuhl sitzt.
Total. Und es gibt ja auch überhaupt kein Recht darauf, auf eine barrierefreie Wohnung, die da irgendwie bevorzugt wird, zu bekommen. Außer ich bin Geringverdienerin, ne? Und habe Recht darauf. Das ist eben immerhin gut, dass es da diese Systeme gibt, dass man da so ein bisschen aufgefangen wird. Trotzdem ist es ja auch einfach die Anzahl der Wohnungen, zum Beispiel in einer Stadt wie in Berlin, ist sehr, sehr gering. Und dann noch die Barrierefreiheit zu finden. ist dann nochmal geringer. Und dann noch die bezahlbare zu finden, dann sind wir schon 3 Stufen weiter. Also es ist ein sehr, sehr großes Unterfangen, was wirklich sehr, sehr schwer ist einfach.
Mir fällt auf, dass gerade auch so die baulichen Fragen des Alltags, darüber haben wir ja auch schon viel gesprochen, also die Barrierefreiheit für Menschen mit körperlicher Behinderung, vor allem im Rollstuhl, aber auch sonst Menschen, die zum Beispiel blind sind oder ganz schlecht hören oder gar nicht hören, dass das eine große Rolle spielt bei den vielen E-Mails, die wir hier bekommen haben. Verkehrsplanung ist auch ein wichtiger Punkt oder auch überhaupt die baulichen Herausforderungen. Da schreibt uns Henry Zawischa: Ich blicke auf das Thema mit den Augen eines Pflegenden. Es geht alles viel zu langsam. Jedes Jahr wieder vertröstet uns die Stadt Hamburg wegen Rollstuhltoiletten in Eimsbüttel. Jeder unserer Ausflüge ist mit vorheriger Erkundung und Sorgen verbunden. Ist die Toilette offen? Ist der Aufzug okay? Wir sehen auch die verschiedenen Maßnahmen, die nur halb gedacht sind. Blindenleitstreifen zum Beispiel, die im Nichts enden. Oft denke ich, schreibt Henry Zawischa, mehr Pragmatismus, weniger deutscher Perfektionismus, das würde helfen. Und wir bleiben noch in Hamburg. Da schreibt uns Ralf Küpper, der selber Radverkehrsplaner ist und sich auch auf einen Anruf bezieht, den wir gerade hatten, beim Thema Verkehrsplanung, dass da oft nicht an Behinderte gedacht wird. In ihrer aktuellen Sendung hat eine Anruferin soeben kritisiert, dass bei der Herstellung von Radwegen im Rahmen der Verkehrswende die Belange der Behinderten nicht ausreichend berücksichtigt werden. Dem möchte ich hier widersprechen, schreibt er uns. Im Rahmen der Planungen werden die Behindertenverbände sehr wohl eingebunden und nach ihren Bedürfnissen gefragt. Außerdem werden jedenfalls in Hamburg in der Regel moderne Richtlinien berücksichtigt, wie taktile Leitelemente, abgesenkte Bordsteine, Maximalsteigungen bei Rampen und vielem anderen mehr. Und am Telefon ist Anke Schneider aus Dresden. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Bei mir geht es nicht um bauliche Maßnahmen. Ich habe meine Schwierigkeiten mit parken dürfen, 1 Stunde, 2 Stunden oder so. Parkuhr stellen, alles klar. Aber ich komme mit der Zeit oft nicht hin. Und mein Weg war, dass ich im Geschäft gefragt habe, wie sieht das aus, was passiert denn? Ich komme mit der Zeit oft nicht hin. Im Aldi ist es mir jetzt vor kurzem mal so gegangen, dass ich hörte, ja, das geht gar nicht mehr. Aha, okay, kann ja sein. Dann können schönen Gruß, dann können Sie ja die Schilder mal abmachen. Wenn das nicht mehr gilt, dann muss ich ja keinen Stress haben da drin, um mit der Zeit hinzukommen. So, das ist
also
mein Beitrag.
Ja, ja. Vielen Dank. Also klar, Gehbehinderte nutzen oft das Auto und haben dann offenbar oft Schwierigkeiten mit Behindertenparkplätzen. Kann man das so sagen, Frau Langensiepen?
Dass nicht ausreichend Parkplatz zur Verfügung steht. Ich glaube gerade jetzt, wenn wir über die Verkehrswende reden, dass man den Teil der Menschen auf jeden Fall explizit mitdenkt und mit einbezieht. Ne? Also wir wollen ja im autofreie Innenstädte, aber das heißt ja nicht, dass plötzlich Menschen dann ganz ohne Mobilität dastehen dürfen. Wie Sie das jetzt geschildert haben, das ist eine kommunale Geschichte, ist mir dahingehend neu, aber dass ausreichend Parkplatz für diejenigen bereitgestellt wird, die es benötigen, das wird sich, glaube ich, noch eher verschärfen. Und da muss man gut bei der Mobilitätswende darauf achten, dass das behinderte Menschen mit einbezogen werden.
Darf ich dazu
sonst sagen? Haben wir den gerne.
Ich bin nicht gehbehindert. Mhm. Meine Behinderung merke ich an der Stelle, wo ich mit der Zeit nicht auskomme, die da angegeben ist fürs Parken. Und ich komme unter Druck. Und umso mehr brauche ich.
Aber Sie haben einen Schwerbehindertenausweis, haben Sie gesagt.
Ich habe einen Schwerbehindertenausweis, aber nicht wegen Gehunfähigkeit.
Aber Sie haben...
Also nicht das Thema, ne?
Verstehe.
Ja?
Mhm.
Ah, okay. Okay. Mhm. Haben Sie denn... Aber eine Parkberechtigung haben Sie?
Also,
den blauen... So, ich glaube, das ist ein blauer...
Habe ich nicht. Habe ich nicht.
Mhm.
Weiß auch nicht, ob ich die bekommen würde. Denn das ist ja eine Einschränkung, die mit Gehbehinderung nichts zu tun hat. Also ich habe einen Ausweis, 50 GdB, ja.
Hm.
Und wie gesagt, einmal bin ich so weit gekommen, dass es hieß, ja, das geht gar nicht mehr. Okay, dann weiß ich jetzt. Das geht nicht mehr.
Ich glaube, das kann man an der Stelle vermutlich
nicht
klären, aber.
Ich wollte auch nur anmerken.
Ja, ja, aber das nehmen wir auf jeden Fall als Problematik mit. Ich danke Ihnen sehr.
Ich habe überlegt, ob ich Herrn Spahn mal anspreche, aber der hat jetzt andere Probleme, ist mir klar.
Er ist auch bald nicht mehr gesehen.
Um das anzusprechen.
Bei der Kommune wäre das die Kommune?
Kommune. Ich würde zur Kommune gehen.
Ja. Die Kommune heißt welche?
Stadt Dresden. Stadt Dresden.
Die Kommune.
Wäre das genau?
Dann nicht durchfragen.
Beim Verkehrsamt, beim Bauamt, wo würde man da anrufen, Frau Langensiepen? Frau Smikowski?
Ich würde erstmal bei der Stadtverwaltung anrufen. Die haben ja erstmal meistens die erste allgemeine Info-Telefonnummer und sich dann durchfragen. Für die Berechtigung mit dem Ausweis bei Ihnen, also Sie sagten, das ist noch was anderes. Aber wo kann ich parken und wie ist das mit der Zeit? Da würde ich zur Verkehrsverwaltung gehen, in den Verkehrsbereich. Und das wäre jetzt so meine erste intuitive Handlung.
Ja, oder bei der unabhängigen ergänzenden Teilhabeberatung. Ne? Das sind ja die Stellen in ganz Deutschland, wo man sich einfach als betroffene Person melden kann, wenn man gerade Probleme hat bei Behördengängen, bei amtlichen Sachen und da nicht weiterkommt.
Anke Schneider in Dresden.
Okay, danke.
Danke für den Anruf. Danke, dass Sie in unserer Sendung dabei waren. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Und das Bauliche, wie gesagt, die ganz praktischen Dinge im Alltag, die beschäftigen sehr viele Menschen, die uns schreiben. Ingrid Laude schreibt uns, vor 2 Jahren hatte ich einen schweren Unfall mit schwerem Schädel-Hirntrauma. Seitdem fallen mir die unebenen Gehwege viel stärker auf. Die Fahrbahnen für Autos sind gut und glatt asphaltiert. Die Gehwege sind dagegen Buckelpisten. Und eine Anmerkung, Radfahrer in Fußgängerzonen und auf Gehwegen, sehr unglücklich für Menschen wie mich.
Wir hatten in der Kommune damals die Diskussion um Shared Space.
In Hannover
was
damals.
Man ja, dass man sagt, das ist eine tolle Sache und man muss nicht so viele Regularien haben und irgendwie einigen wir uns im Verkehrsraum, was für Menschen, die mobilitätseingeschränkt oder ich sag mal, oder blind oder schwerhörend sind, ist es halt ein Risiko, wenn plötzlich der Radfahrer, die Radfahrerin ums Eck kommt und ich in dem Moment vielleicht zur Seite springen muss, weil es keine geordneten Verkehrsräume, nenne ich es mal, gibt. Da haben wir uns so ein bisschen von verabschiedet. Und was auch wir ganz oft haben, ist dann der E-Roller, der dann da im Verkehrsraum liegt. Wo,
möglichst
sagt,
quer über den Bürgersteig.
Ja, irgend so zack. Und warum man das in der Kommune nicht besser lösen kann, dass wir diese Fußangeln nicht haben, was ja für blinde Menschen, wenn ich denn vielleicht in dem Moment keinen Stock habe oder das in dem Moment nicht wahrnehme, ich breche mir das Genick. Also diese E-Roller, das meine ich mit Verkehrswende und E-Mobilität. Und ja, das hat hier und da alles seine Lichtseiten, aber auch Menschen mit Behinderung sind Verkehrsteilnehmenden und sind auch Kundinnen, die zahlen für ein Ticket. Und dann sollte die Barrierefreiheit da schon einen höheren Stellenwert haben. Das ärgert mich immer wieder.
Ja. Frau Smikowski, welche Erfahrungen machen Sie als Rollstuhlfahrerin auf den Gehwegen in Berlin?
Da fallen mir auf jeden Fall die Kannsteine auf. Also es sind nicht abgesenkte Bordsteine und da muss ich kreativ werden, da muss ich zurückfahren und dann vielleicht die Hauseinfahrt von Autos benutzen und dann ein Stück auf der Straße fahren, um irgendwie von A nach B zu kommen, über die Straße zu kommen. Ne? Also ständig dieses kreative Wege umfahren. Also das nervt schon und das ist genau das. Ne? Also dieses Bewusstsein, dass wir BürgerInnen sind und dass es einfach immer wieder an den Tisch kommt und hochgehalten wird. Das fehlt da auch.
Am Telefon ist Dorothea Gessner aus Potsdam. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Welche Erfahrung machen Sie?
Also meine Erfahrung ist, ich bin gehbehindert mit Rollator. Und da habe ich bei der Wohnraumlenkung eine Wohnung beantragt, die behindertengerecht ist. Und diese Wohnung wurde mir mehrmals angeboten, aber jedes Mal war da nur ein Fahrstuhl. Und die Zugangstüren waren schwer und unhandlich. Und im Gebäude waren auch noch Brandschutztüren, sodass man zur eigenen Wohnung gar nicht ohne Behinderung kommen konnte. Also habe ich die Wohnung abgelehnt Und zum Schluss haben sie mir keine mehr angeboten und gesagt, ja, so eine Wohnung wie Sie brauchen, gibt es ja gar nicht.
Ja, toll.
Dabei ja, ist das ja, der Zugang zur Wohnung ist ja wohl irgendwie logisch, dass man den braucht.
Ja. Naja. Ja, das ist genau, was Sie sagen. Das ist so ein bisschen, was wünschst du dir denn noch? Was willst du denn noch? Und das ist, was ich da gerade so raushole. Und das ist
Planung,
es nicht.
Die Leute hinzuziehen müssen, die Behinderten gerechten Wohnraum brauchen. Und dann habe ich festgestellt, dass in der Wohnung die Badgestaltung ganz unpraktisch ist für Behinderte ist. Da ist die Toilette und das Waschbecken und dann noch die Dusche an drei verschiedenen Wänden verteilt. Und ich muss ja beweglich sein, um diese Plätze jeweils zu erreichen. Aber da ich eine Behinderung habe, wo ich nicht freihändig stehen kann und gehen kann, kann ich diese modernen Toiletten mit ihrer Verteilung der Plätze nicht benutzen.
Ja, Frau Kissner, ich glaube, das ist angekommen tatsächlich, diese Schwierigkeiten
so,
bei der Wohnung.
Noch weitere Punkte.
Ja, Frau Kissner, ich würde da ganz kurz mal einhaken und einfach nochmal tatsächlich das fast schon leidige Thema der Wohnungssuche nochmal ansprechen. Gerade in Langensiepen, Sie sozusagen auch von politischer Seite das bewerten können. Wie sind da in Deutschland eigentlich die Regeln, zum Beispiel bei Neubauten? Könnte man sich vorstellen, dass es dort barrierefreier zugehen muss als bei Altbauten?
Ja, also ich sag mal, der öffentliche Dienst muss ja, oder nicht der öffentliche Dienst, öffentliche Gebäude müssen barrierefrei sein. Das wird immer gerne vergessen und ich glaube, wo wir ansetzen müssen, ist barrierefreies Bauen im Architekturstudium, also in der Bauplanung, dass man es von Anfang an mit plant, nicht mitdenkt, sondern wirklich mit plant. Es gibt die Vorgaben, aber es muss natürlich auch entsprechend umgesetzt werden mit dem entsprechenden Wissen. Und da, um da mal auf, das ist ja dann Landesebene und nicht kommunal, was mir persönlich immer fehlt und wo ich da immer ein bisschen treibe, zu sagen, also im Architekturstudium bei der Wohnungsplanung, weil, wie die Dame, Frau Gessner zu Recht gesagt hat, dann haben wir da den Fahrstuhl, aber der Raum ist nicht groß genug, Rollstuhl mit Wendekreis. Warum hat man eher kleinere Wohnungen, die barrierefrei sind? Es gibt ja auch Menschen mit Behinderung, die Familie haben. Ne? Kommt in der Planung vielleicht auch nicht so immer oft vor, in der Vorstellung. Also da würde ich oder müssten wir ansetzen, wenn es darum geht, um echtes Bauen, dass es ernsthaft verpflichtend wird, in den Architekturstudiengängen, in den Studiengängen, die sich mit Planen, Bauen, Wohnen befassen. So, das ist, wo aus meiner Sicht man ebenfalls ansetzen muss.
Also Bewusstsein von Anfang an, ne? Also nicht nur vielleicht in der Architektur Ausbildung. Generell,
genau.
Auch bei Verkehrsplanung, Bauplanung generell, in vielen Berufen?
Es gibt ja auch die DIN-Norm und die Landesbauordnungen. Nee. Also es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und auf dem Papier klingt das alles gut, aber die Umsetzung, daran hakt es eben noch. Und da ist eben auch wieder, da sind wir beim Thema Bewusstsein. Ne? Also dann wirklich einmal die Zahlen zu sehen, wie viel Wendekreis brauche ich oder wie breit muss diese Tür sein, aber was ist auch bequem und was ist wirklich barrierefrei. Und wir sprechen da ja auch wirklich über den Privatraum. Und wenn wir schon draußen so viel Barrieren auch haben, dann möchte ich doch wenigstens in meiner Wohnung einfach leben können, ohne Barrieren.
Dorothea Gessner in Potsdam, ich danke Ihnen. Ja, wir müssen.
Die Fenster, die bis zum Boden reichen und die ein Behinderter nicht bewirtschaften kann, diese großen Fenster müssen auch weg. Dann habe ich zur Innenstadt, zur Potsdamer Innenstadt mit ihren vielen verschiedenen Pflastern, da streiken die kleinen Räderchen vom Rollator gerne. Und man kommt immer ins Schwitzen, kommst du nur weiter oder nicht. Deswegen habe ich mir Innenstadtspaziergänge schon ziemlich abgewöhnt. Dann habe ich eine Beobachtung zu den Verkehrsmitteln.
Ja, Frau Gessner, wir haben da viele Dinge auch schon aufgegriffen.
Nein,
die Sie hier, ja,
ich habe alles vielleicht nicht noch gehört, was ich
ja,
jetzt sage.
Vielleicht noch einen Satz zu den Verkehrsmitteln und dann müssten wir tatsächlich weitergehen, weil wir noch sehr viele Anruferinnen und Anrufer haben.
Ich möchte bloß sagen, die Verkehrsmittel müssen innen so gestaltet sein, dass man einen Platz findet mit seinem Rollator. Dann habe ich...
Frau Gessner, das greifen wir auf, das greifen wir auf. Ich muss jetzt wirklich...
Mit Drehkreuz.
Ja, ja, ich muss da jetzt wirklich dazwischen gehen, Frau Gessner. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und wir nehmen das alles auf, was Sie hier aufgegriffen haben und Ihre persönlichen Erfahrungen geschildert haben. Ich danke Ihnen sehr. Dorothea Gessner in Potsdam. Und am Telefon ist Katrin Kotica aus Celle. Ich hoffe, ich habe Ihren Familiennamen richtig ausgesprochen.
Moin. Katrin Kotica, moin in die Runde.
Kotica, ja, gut.
Ja, vielen Dank, dass ich durchgekommen bin. Ich bin ein Mensch vermeintlich ohne Behinderung. Aber ich habe eine Ausbildung vor vielen Jahren gemacht zur Logopädin und wir hatten einen wunderbaren Dozenten in Sozialpädagogik, der selber kleinwüchsig war und mit einem Laufrad gelaufen ist und der hat uns unglaublich wichtige Dinge vermittelt in der Selbsterfahrung und das würde ich mir so sehr wünschen für Menschen, die zuständig sind für solche Planung, dass die das in ihrem Studiengang schon integriert haben. Unter anderem mussten wir einen Tag als Zweierpaar mit einem Rollstuhl in der Stadt verbringen, in der wir die Ausbildung gemacht haben. Also jeder war, glaube ich, 3 oder 4 Stunden im Rollstuhl und sollte die Erfahrung machen, wie werde ich überhaupt angeguckt, welche Schwierigkeiten gibt es. Wir sollten Dinge im Kaufhaus anprobieren, eine Hose im Rollstuhl und so weiter und so weiter. Also diese Selbsterfahrungseinheit, die hat mir ein Stück weit die Augen geöffnet und ich würde mir wünschen, dass das in Studiengänge auch integriert wird, die zum Beispiel Ingenieurswesen oder Architekten oder Städteplaner, dass die einfach mal ein bisschen mehr Praktisches mitbekommen in ihren Studiengängen, um sich hineinzuversetzen und nicht nur aus dem kühlen Kopf heraus planen, sondern mal wissen, wie spürt sich das denn an, wenn man einen Rollstuhl bewegt und hat keine Handschuhe an und hinterher schmutzige Finger. Das hat er uns nämlich nicht gesagt, dass wir uns vielleicht Handschuhe anziehen sollen. So Kleinigkeiten und ich glaube, wenn man eine Selbsterfahrung gemacht hat, kann man sich viel besser hineinversetzen. Es gibt Themen, die kriegen so einen großen Raum in unserer Gesellschaft, aber dieses Thema, die wirklich viele Menschen betrifft, die werden gar nicht richtig aufgegriffen. Ich arbeite jetzt in der Neurologie und sehe, wie schnell es gehen kann, dass ein Mensch von einem Tag zum anderen auf den Rollstuhl angewiesen ist. Und dann kommt nämlich dieses große Wort Krüppel. Ich bin jetzt ein Krüppel. Das kommt daher, weil wir noch nicht gesehen haben, dass diese Menschen auch in unserer Gesellschaft leben, selbstverständlich dazugehören. Das ist kein, sie sind jetzt kein Krüppel, sie bewegen sich jetzt nur anders fort. Aber dass es diesen Begriff überhaupt noch gibt, das schockt mich immer. Das zeigt mir aber, wie klein diese Thematik in unserer Gesellschaft noch ist, viel zu klein.
Es gab heute Morgen aber einen Anrufer, der mit diesem Begriff bemerkenswerterweise gut leben konnte.
Ja, das habe ich mitbekommen. Mhm. Es hat mich erstaunt, aber ich merke das bei meinen Patienten, dass es immer noch sehr negativ konnotiert ist.
Mhm. Ja, das glaube ich, da sind wir uns einig, dass er negativ konnotiert ist. Aber Begrifflichkeit hatten wir ja auch schon heute Morgen.
Mein Wunsch wäre einfach...
Bitte.
Die Selbsterfahrungseinheit in den Ausbildungsberufen, die zuständig sind für solche Planung, das wäre mein Wunsch.
Also Perspektivwechsel auch mal.
Ja.
So wie Sie ihn erfahren haben, Frau Smikowski.
Ja, ich kann diesen Wunsch verstehen, aber ich sehe Rollstuhlexperimente, so nenne ich sie jetzt mal, auch ein bisschen kritisch. Darüber sprechen wir auch in der Podcast-Folge, die neue Norm, also auch ausführlicher, weil das ist jetzt kurz auch zu erklären, das ist eigentlich ein großes Thema. Die Selbsterfahrung ist in dem Sinne wichtig bei nicht behinderten Menschen, dass dann oft diese Reaktion kommt, jetzt weiß ich, wie es ist und auf der anderen Seite auch so, oh Gott, das ist ja auch sehr anstrengend im Rollstuhl. Nein, ist es nicht. Also wenn man 7 Tage die Woche da drin sitzt, dann ist es nicht mehr anstrengend. Genauso wie eine Sportlerin oder ein Sportler, der trainiert, ist einfach, das ist nicht anstrengend für ihn. Ne? Trotzdem hat man natürlich immer die Barrieren und dieses Reinversetzen ist immer eben nur 2 Stunden, ein Tag, eine Woche mal. Journalistinnen machen das auch manchmal, dass sie eine ganze Woche da drin sitzen und dann sagen sie, oh, jetzt weiß ich, wie es ist. Nee. Nein, wissen sie nicht. Und das muss auch nicht sein. Also ich denke immer, dann glaubt uns doch, wir sind im Gespräch, wir werden ja eingeladen, wir sprechen darüber. Man muss es nicht selber erfahren am eigenen Leib, um einem irgendwie zuzuhören. Und ich finde, das ist auch eine respektvolle Umgangsweise, irgendwie mir das auch zu glauben, welche Barrieren ich habe. Und nicht erstmal, ich muss es erstmal selber irgendwie nochmal erfahren und nochmal nachprüfen, ob das jetzt wirklich so ist. Das finde ich nämlich, spricht dagegen. Auf der anderen Seite kann es eben zu dieser Bewusstseinserweiterung dann kommen und eben auch zu diesem Verständnis kommen. Aber es muss auch wirklich angeleitet werden von Menschen, die wirklich selbst auch im Rollstuhl sind, um das auch so ein bisschen abzufangen, diese ganze, um nicht noch mehr Mitleid hervorzuheben. Ne? Also jetzt weiß ich es und es ist ja total schwer und ich weiß gar nicht, wie du das tust. Naja, aber du hast es doch gerade gemacht. Also du bist doch gerade eine Stunde lang von A nach B gegangen und es ging irgendwie oder gerollt. Deswegen, also ich würde mir eigentlich wünschen, da eher ins Gespräch zu kommen und uns eher zu glauben und uns eher auszufragen und nicht unbedingt auf diese Selbsterfahrung zu bestehen.
Frau Langensieben, Sie haben gerade zugestimmt, habe ich gehört im Hintergrund.
Ja, also ich möchte da nochmal auf den Passus nichts ohne uns über uns eingehen. Also das fragt diejenigen, die es betrifft, sprechen Kommunikation, um das vielleicht mal vereinfacht zusammenzufassen. Wir brauchen Menschen mit Behinderung, die in der Ausbildung oder die Menschen ausbilden, die vielleicht nachher mit behinderten Menschen zu tun haben. Ich finde es auch immer schrecklich. Ja, ich habe mit behinderten Menschen gearbeitet. Oh, furchtbar.
Ich weiß, wie es ist.
Ich weiß, wie es ist. Meine Mutter war auch in der Pflege und war eine ganz tolle Erfahrung. Ich habe Zivi gemacht.
Genau.
Nein, aber wenn ich den frage, hast du einen Menschen mit Behinderung in deinem Freundeskreis? Gehst du mal mit einem behinderten Menschen in die Disco? Nee, habe ich nicht. So, das ist in der Pflege ist super, in der Betreuung ist super, aber da wird nur über behinderte Menschen gesprochen. Sie tauchen nicht als Dozentinnen auf, sie tauchen nicht in den Heilerziehungspflegeberufen. Ein furchtbarer Begriff. Ja. Menschen mit Behinderung wollen nicht geheilt, erzogen. Ja, manchmal müssen sie vielleicht gepflegt, aber das möchten sie vielleicht auch selbst entscheiden, inwiefern. Bitte ändert diesen Begriff, er ist furchtbar. Und dass es selten Menschen mit Behinderung gibt in Führungspositionen, in der Ausbildungsleitung, als LehrerInnen. Ich hätte mir als Kind mit Behinderung, als einziges Kind mit Behinderung in einer Regelschule mal ein weiteres Kind, aber auch eine Lehrerin Sternchen in mit Behinderung gewünscht, um zu sehen, hey, die ist Lehrerin geworden, ich kann vielleicht das auch erreichen, wenn ich Lehrerin werden möchte. Und da müssen wir ansetzen. Wir müssen in der Bildung ansetzen. Wir müssen es schaffen, dass wir überall Menschen mit Behinderung da haben, die sagen, wie es funktionieren kann, die zeigen, wie es funktionieren kann. Und nicht Behinderte spielen jetzt mal behindert und wissen dann, wie es geht. Nein, ihr habt nur im Ansatz eine Ahnung, was es heißt, mit einer Behinderung zu leben. Das ist mal schwer, aber es ist auch kein Elend.
Katrin Kotecher in Celle.
Vielen Dank.
Also Sie hören auch noch mal wieder eine ganz andere Perspektive in diesem Fall.
Ja, ich habe gerade gemerkt. Danke.
Ich danke Ihnen sehr für den Anruf und viele Grüße. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Ruth Wenzel schreibt uns hier: Unsere Gesellschaft ist orientiert am weißen berufstätigen Mann im Alter zwischen 20 und 60, voll mobil und erfolgreich. Danach wird in vielen Bereichen unserer Gesellschaft gehandelt, zu der alle Menschen in unserem Land gehören. Hier muss eine Änderung der Blickrichtung erfolgen. Das schreibt uns also Ruth Wenzel, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Und wenn es um Sichtbarkeit geht von behinderten Menschen, darüber haben wir ja auch schon gerade kurz gesprochen, gerade in Langensieben, Sie haben von Lehrern, Lehrerinnen gesprochen, die vor einer Klasse stehen und ganz selbstverständlich im Rollstuhl, also in dem Fall nicht stehen, sondern sitzen im Rollstuhl zum Beispiel oder eben vielleicht auch blind sind oder andere Behinderungen haben. Also die Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung, nicht nur im Alltag, nicht nur im Berufsleben, vielleicht auch in Filmen, auf dem Theater und vielem anderen mehr. Judith Smikowski, ich reiche das mal an Sie weiter. Das ist ja auch ein Thema, was die Sichtbarkeit angeht, was die Inklusion, wenn man so will, dessen angeht, was eben, ja, zum Mainstream letztlich auch mitgehören könnte. Wo stehen wir da?
Genau, also es wird alles langsam besser, das merken wir in unserer Arbeit bei Leitmedien, auch im fiktionalen Bereich. Netflix und Amazon haben zum Beispiel, also US-amerikanische Unternehmen wieder, ne, da sind wir wieder beim Thema, dass es dort besser läuft, haben Absichtserklärungen gemacht, die eben auf Diversität abzielen und es ist einfach schon Alltag. Also die Serien dort sind so, dass behinderte Figuren vorkommen und die Behinderung eben nicht vorkommt in der Story. Und darum geht es, dass ich einfach eine Bösewichtin sein kann, eine Lehrerin, eine Kassiererin, was auch immer, im Rollstuhl oder mit einer anderen Behinderung. Und es spielt einfach keine Rolle, es ist kein schweres Schicksal, es ist keine mitleidsträchtige Person. sondern sie lebt einfach ihr Leben und ist vielleicht sogar die Bösewichtin. Das ist auch etwas, was sehr, sehr wichtig ist, dass man diese Facetten hat, dass man Vorbilder hat. Kinder mit Behinderung müssen sich sehen im Fernsehen, im Spielzeug. Das wird auch langsam besser, ne? Dass man da inklusive Reihen hat. Aber es sind meistens eher noch so die eine Kollektion, die eine Diversity-Kollektion. Da würde ich mir natürlich wünschen, dass es einfach Standard ist, auch in der Schule, in den Kindergärten, dass man einfach sagt, es gibt verschiedene Körper, es gibt verschiedene Menschen und die sind eben sichtbar. Und genauso ist es im Journalismus, das muss da auch noch viel mehr da sein. Wir haben ja auch dieses Hochhalten schon sehr häufig heute besprochen. Ne? Wenn behinderte Menschen mal da sind, dann sind sie auch dafür zuständig. Und ich würde mir so gerne wünschen, oder ich wünsche mir, dass behinderte Menschen eben Wissenschaftsjournalistinnen sind und eben nicht über Behinderung schreiben müssen, nicht Kolleginnen irgendwie weiterbilden müssen oder so und nochmal drüber gucken müssen über den Text, sondern einfach ihre Expertise reinbringen können, egal in welchem Fach. Ne? Also, dass Behinderung eben nicht immer nur eine Rolle spielt und dass wir nicht immer so ein bisschen auf der Hut sind, nachdem dass da irgendwas verbockt wird, irgendwas total sprachlich verhunzt wird und wir immer wieder sagen müssen, stopp, halt, da wird gerade diskriminiert.
Also körperliche Beeinträchtigung ist das eine. Wie ist es mit einer geistigen Beeinträchtigung oder einer schweren psychischen Schädigung? Also ist da genug Sichtbarkeit da? Genug Normalität in Anführungsstrichen?
Nein, wir merken es ja auch jetzt, ne, in den Beiträgen, dass ne, Barrierefreiheit, das ist etwas, was mit Rollstuhl verbunden wird. Es gibt ja auch dieses Rollstuhlsymbol bei den behindertengerechten Parkplätzen. Also das wird leider noch viel zu häufig so verbunden und auch in der Bildsprache, in den Medien, bei den Symbolbildern, es ist der Rollstuhl. Es ist auch der Rollstuhl manchmal nur ohne Person. Und das ist auch etwas, was total schrecklich ist. Ne? Also wir sind Menschen. Behinderung ist eben nur eine Sache, die uns ausmacht, Teil unserer Identität und da müssen wir noch sozusagen wirklich repräsentieren und zeigen, auch die Vielfalt innerhalb der Behinderung. Ne?
Aber was geistige Behinderung angeht, es ist ja nochmal eine andere Problematik, was die Integration angeht und was den Alltag angeht, oder? Was auch die Sichtbarkeit angeht. Würden Sie sich da auch mehr wünschen? Zum Beispiel bei Filmen, Serien, wo auch immer?
Klar, und vor allem in Filmen und Serien, dass das nicht von nicht behinderten SchauspielerInnen gespielt wird. Also ja, es stimmt, SchauspielerInnen spielen jemand anderen, aber Behinderung ist auch eine Identität und ich möchte es wirklich auch quasi mit Blackfacing vergleichen, also dass man sich schwarz anmalt und das sollte man natürlich jetzt auch nicht mehr machen. Deswegen also da wirklich auch SchauspielerInnen mit einzubeziehen, die behindert sind, dann ist es wirklich schrecklich, es ist schrecklich anzugucken, wie nicht behinderte Menschen dann glauben, dass Leute mit Lernschwierigkeiten sind, dass sie dann irgendwie seltsam sprechen und
Autismus.
Ja, es mutet einfach seltsam an und das sind natürlich auch viele Klischees, die da verbreitet werden, wo man wieder merkt, auch in der Filmindustrie wurde dann nicht jemand einbezogen und hat mal drüber geguckt.
Frau Langensiepen, Sie sehen es ähnlich, höre ich aus Ihren Reaktionen.
Ja, also ich bin, es gibt Lichtblicke, es gibt Sendungen oder es gab in der Vergangenheit Sendungen. Ich erinnere mich, als Kind hat es eine US-amerikanische Serie gegeben, ich handelte von einer Familie und der Junge in der Familie hatte Trisomie. So, und das war für mich ein Lichtblick, weil es zum ersten Mal, das war eine stinknormale Familie und das war alles kein Drama und das war auch kein Sozialdrama, sondern es war so eine Familienserie. Und da tauchte irgendwie ganz normal ein Junge mit Behinderung mit Trisomie auf. Und ich dachte so, Gott sei Dank, es gibt sie. Es gibt, also Menschen wie mich, sag ich mal, nur mit Behinderungen gibt es. Und es ist mir immer noch ein Rätsel, warum man so viel Geld und so viel Kraft aufwendet, um nicht behinderte SchauspielerInnen zu schulen, zu coachen, wie man dann eine blinde oder eine autistische Person spielt. Stellt die SchauspielerInnen mit Behinderung ein. Es gibt Casts, es gibt Menschen mit Behinderung, die kann man auch mal von der Straße wegcasten. Also bemüht euch, guckt, das macht man ja mit anderen auch. Das neue Gesicht, wir haben sie auf dem Schulhof entdeckt. Ja, wenn die in der Sondereinrichtung sind, dann entdeckt man sie auch nicht. Also, und das ist ein großes Problem. Ich wollte Tagesschau-Sprecherin werden, da sagte man mir, ja, man wird dich nicht vor die Kamera lassen, muss dir klar sein. Also such irgendwas, am besten am Archiv oder in der Verwaltung. Die müssen immer Menschen wie dich nehmen. Und ich habe gesagt, ich will mich nicht verstecken. Ich will keinen Job machen, der für mich vorbereitet wird, sondern, oder was die Gesellschaft für mich anbietet. sondern ich will selber entscheiden, was ich tue oder welchen Beruf ich mache. Und dass mir das vorgelegt wird und gesagt, diese Auswahl hast du, das ist ABC, aber mehr Möglichkeiten hast du nicht. Und dagegen habe ich mich eigentlich gewehrt. Und wir brauchen die Leute in den Nachrichten als SprecherInnen, wir brauchen sie als SchauspielerInnen, wir brauchen sie in der Politik viel mehr, um zu sehen, okay, es ist möglich. Wir reden über Diversity, da kommen Menschen mit Behinderung kaum vor. Diversity ist häufig Menschen mit Migrationsgeschichte und das war's. Vielleicht dann noch Menschen, farbige Menschen, schwarze Menschen, aber Behinderung kommt nicht vor in einer Diversity-Debatte. Und das zeigt halt, sie sind nicht sichtbar. Und da haben Medien einen Auftrag und sie sollen die gesamte Gesellschaft widerspiegeln. Und das passiert bisher de facto nicht.
0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Die hat Carla Kundisch gewählt aus Dresden. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Wir haben es jetzt vorbereitet. Ich bin eine von den unsichtbar Behinderten. Und ich hatte schon angerufen, als es noch um, wie soll man den Menschen nennen, behinderte Menschen oder Menschen mit Behinderung. Ich mag das mit Behinderung nicht so, weil es so aussieht, als ob wir was mit uns rumschleppen müssen. Also wir halten das immer mit dabei fehlen was. Also behinderte Menschen passt schon besser, aber das ist deswegen immer noch keine Inklusion, weil es geht um Menschen, es geht nicht um die Behinderungen. Das ist schon sehr schön gesagt worden. Deshalb will ich jetzt mehr zu dieser Unsichtbarkeit sagen, weshalb wir uns das auch nicht trauen, so offen zu sagen, weil das halt immer noch so abgewertet wird. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das so ein großes Thema ist und weil ich weiß, dass ich nicht viel Zeit habe.
Was beschäftigt Sie am meisten bei dem Thema?
Ich traue es mir jetzt, weil ich im Bundesverband Psychiatrie erfahrener schon lange bin und den Landesverband, den Sächsischen, mit aufgebaut habe, weil ich eine Erwerbsminderungsrente habe und Behinderungsausweis und so weiter. Also ich muss jetzt nicht mehr mich verstecken, damit ich noch irgendwo eine Arbeit kriege. Weil das geht ja, weil man es uns nicht ansieht. Aber wenn wir uns dann was nicht zutrauen, dann ist es auch wieder komisch. Aber wenn man dann weiß, was für Diagnosen wir mal bekommen haben, dann braucht man sowieso fast nirgends mehr vorsprechen. Also dort, wo man uns dann trotzdem nimmt. Oder noch besser, eben in der Selbsthilfebewegung, wo ich jetzt auch bin und wo ich noch was leisten kann, was woanders nicht möglich wäre. Aber es ist auch noch verdammt viel zu tun. Die Barrieren sind auch unsichtbar. Und die sind riesig groß, weil es ja sogar Sondergesetze gibt. In jedem Bundesland gibt es sowas wie bei uns das sächsische Psych-KG, anderswo heißt Unterbringungs- oder sonstige Gesetz oder Hilfegesetz. Also es ermöglicht aber Zwangsbehandlung. Einfach nur, weil wir so eine Diagnose bekommen haben. Und wenn wir irgendeine Behandlung nicht wollen und irgendwer mit Macht denkt, dass wir das aber brauchen, dann können wir gegen unseren Willen behandelt werden und dann wird einfach behauptet, wir hätten keinen freien Willen mehr, sondern nur noch einen natürlichen und den kann man übergehen. Und das wird in Massen gemacht, auch bei alten Menschen, auch bei Menschen, die als geistig behindert oder lernbehindert oder irgendwie unter Betreuungsrecht oder eben unter diesen psychisch Krankengesetzen. Und die widersprechen inzwischen nur schon 12 Jahre der UN-BRK. Diese Artikel 12, 14, 16, 17, werden alle noch nicht angewendet.
Ja, Frau Gunnisch,
das ist mir jetzt die größte Barriere. Es gibt noch viele andere, aber weil ich nicht viel Zeit habe, das ist die größte.
Ja, verlangen Sie, wollen Sie vielleicht
Ja, wir haben die UN-BRK unterzeichnet und ich sage immer...
Die Behindertenrechtskonvention, das ist immer
genau, die Entschuldigung. Genau,
die Fachabkürzungen hier.
Das hat Deutschland, das hat die Europäische Union und zahlreiche andere Mitgliedstaaten gemacht. Und man dachte so ein bisschen, der Kelch geht an einem vorbei. Und man vielleicht nicht so wirklich wusste, was man da ratifiziert bzw. unterzeichnet hat und dass es nicht darum geht, Wünsche zu erfüllen, sondern Menschenrecht umzusetzen. Und da sind wir, das hat die Dame richtig gesagt, diese Machtstrukturen aufzubrechen, wer kontrolliert, was in Einrichtungen passiert, wer kontrolliert, was mit Menschen passiert, die vielleicht im ersten Moment nicht so kommunizieren können, wie sie kommunizieren sollten. Oder wer kontrolliert, was in Einrichtungen und Kliniken passiert. Das ist ein Thema auf jeden Fall. Und es ist ja auch gut, dass Sie das hier nochmal darstellen und darlegen. Aber diese UN-Behindertenrechtskonvention, die ja auch von behinderten Menschen mit verfasst wurde, also das ist ja nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, wird immer noch so als, oh, das war in New York und das ist weit weg. Und muss ich das umsetzen oder kann man das irgendwie auch lassen? Wir reden hier über Machtabgabe, wir reden hier auch über eine Abgabe von Kontrolle. Wir kommen weg vom Satz sauber trocken, von dem Versorgungsprinzip, sondern wir kommen dank dieser UN-Behindertenrechtskonvention zur Selbstbestimmung. Ich entscheide, wie ich leben möchte. Und es ist ein Menschenrecht, weil niemand möchte, dass, auch ein Mensch ohne Behinderung möchte nicht, dass über ihn oder über sie entschieden wird. Die einfache Frage oder die einfache Antwort ist immer, möchte ich, dass jemand so etwas mit mir tut? Möchte ich als nicht behinderter Mensch so behandelt werden und möchte ich so leben? Wenn da die Antwort Nein ist, ist die Antwort ganz klar. Warum behinderte Menschen? Warum muss ein behinderter Mensch mit einer sichtbaren oder nicht sichtbaren Behinderung sich das dann gefallen lassen? Das ist, ich glaube, man kann es ganz einfach beantworten. Was ganz einfach ist, ist aber auch nach 45 bis heute viele Jahrzehnte ein gewachsenes Nicht-Zusammensein von behinderten Menschen. Ich weiß, was gut für dich ist. Ich versorge dich. Da bist du sicher. Da bist du geschützt. Wir reden über den Schutz- und Schonraum für behinderte Menschen. Ich finde es furchtbar. Wer muss hier vor wem geschützt und geschont werden? Sondern ich es eher umdrehe und sage, eine nicht behinderte Gesellschaft hat sich auch sehr einfach gemacht, um kostengünstig hier Menschen versorgt zu wissen und die dann nicht sichtbar sind, weil das ist ja unangenehm.
Aber ich höre ja aus den Worten, Frau Kundisch, dass es da um eine psychische Problematik geht, die bis hin zur Selbstgefährdung gehen könnte. Und dann greift dann ja doch der Gesetzgeber ein. Und das ist ja etwas, glaube ich, was dann auch in bestimmten Fällen nötig sein könnte, oder? Ich reiche das mal in die Runde.
Na, da gehen wir an die gesetzliche Betreuung. Wer bekommt eine Vollbetreuung? Wer bekommt jemanden, der über dich entscheidet, was geht und was nicht geht? Und da bin ich keine schlussendliche Juristin, aber das sollte doch in regelmäßigen Abständen doch sehr kritisch überprüft werden, ob diese Betreuung nötig ist und in welchem Rahmen, also dass es nachher nicht zu Übergriffen kommt, nenne ich es mal. Und das ist ein großes Problem. Ich möchte daran erinnern, dass Menschen, die unter gesetzlicher Vollbetreuung bisher oder stehen, bisher noch gar kein Wahlrecht hatten. Die waren vom Wahlrecht ausgeschlossen.
Und, bei der letzten Bundestagswahl war das zum ersten Mal möglich, ne? Das waren, glaube ich,
2019.
Bei der Europawahl
genau.
Schon, ja.
Genau, und das wurde, der Europäische Gerichtshof hat gesagt, das geht so nicht. Bundesrepublik hat gesagt, was interessiert mich der EuGH? Bundesverfassungsgericht hat nachher auf Druck entschieden und zur Europawahl wurde es dann stattgegeben. Aber dieses Menschenbild, die können ja nicht wählen, die... wer möchte darüber entscheiden, ob ich politisch meine Stimme abgeben kann? Dann können wir auch darüber reden, ab wann darf ich vielleicht nicht mehr wählen? Also ich finde es ein hochsensibles und problematisches, eine Sichtweise auf Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen, sichtbar oder nicht sichtbar.
Frau Smukowski, Sie wollten was ergänzen? Ja, Frau Kundisch, bitte.
Weil Sie das angesprochen haben mit Selbstgefährdung. Also ich war nie selbstgefährdend und auch nie fremdgefährdend und wurde zwangsbehandelt. Und ich bin hundertprozentig nicht die Einzige. Es gibt ungezählte Menschen, wo das einfach so entschieden wurde. Und es ist, also das ist alles Ansichtssache. Und wie viele Menschen, die keine psychiatrische Diagnose haben, gefährden sich und andere, indem sie rasen mit Autos und was weiß ich alles, was man, die unverantwortlich mit ihrer Gesundheit, mit der Gesundheit anderer Menschen umgehen, da ist das überhaupt keine, also da gibt es keine Handhabe. Aber wenn man einfach, wenn man einmal so eine Diagnose hat, und das ist die Stigmatisierung. Die Diagnose ist die Stigmatisierung, nicht die, die blöden Leute, die keine Ahnung haben, die, die stigmatisieren uns nicht, sondern die Psychiatrie mit ihrem Menschenbild, die angeblich wissen, welches Verhalten das irgendwie so genannt werden müsste, und dann hat man alles, was da im Buche steht, und es ist halt nicht so. Wir Menschen sind viel, viel verschiedener, und ich bin auch lieber, würde ich sagen, mal zurück gewesen, und bin es jetzt nicht mehr, und aber nicht dieses chronisch psychisch krank für immer. Ich nutze gerne diese Rente, denn dadurch kann ich jetzt Selbsthilfearbeit machen, was mir vorher zeitlich nicht möglich wäre. Ja. Und wir sind auch alle sehr, sehr verschieden. Manche.
Frau Gunnisch, ich hake da mal ganz kurz ein. Frau Smilkowski wollte noch kurz was ergänzen.
Genau, also es gibt ja auch gesetzlich leider immer noch nicht verankert die freie Wohnwahl auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Ne? Also es sind ja ganz viele Leute, die einfach in Einrichtungen gesteckt werden und da zu vielen wohnen ohne guten Zugang zu Internet, also ne, sich selbstbestimmt auch zu informieren. Das war dann ja auch zur Wahl irgendwie die Frage, so ja, wie können die sich denn informieren? Das war auch ganz, ganz schlimme Stigmatisierung, die da stattgefunden hat. Und zum Thema Arbeitsmarkt ja auch gerade bei Menschen mit unsichtbaren Behinderungen. Es gibt ja eigentlich die Nachteilsausgleiche. Dadurch, dass man einen Schwerbehindertenausweis hat, es gibt das Recht darauf, dann mehr Urlaub zu haben, auch andere Ausgleiche einfach am Arbeitsmarkt. Aber ne, wie gesagt wurde, da steht die Stigmatisierung dann dahinter oder dazwischen. Und andererseits würde ich mir das wünschen oder würde auch die Leute ermutigen, da offener mit umzugehen, um eben diese Nachteilsausgleiche zu bekommen und nicht die ganze Zeit zu kämpfen und zu schwimmen und immer zu sozusagen sich an den Nichtbehinderten orientieren zu müssen, weil man irgendwie das Gefühl hat, man wird sonst abgestempelt. Also es ist ein ganz, ganz schlimmes Gefühl einfach, obwohl die Richtlinien da sind.
Carla Kundisch in Dresden, vielen Dank für den Anruf. Dankeschön. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Johanna Weimann aus Scharbeutz ruft uns an.
Ja, hallo?
Helfen Sie mal auf die Sprünge, Scharbeutz. Kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ostsee, Timmendorfer
Strand, genau. Ich hatte irgendwie, dachte ich, kurz an Urlaub, ja.
Ja, ich sitze auch hier, guck auf meiner Terrasse sozusagen, Terrassenfenster, und links ist die Ostsee. Ja, was ich dazu sagen wollte, und deswegen fange ich so an, ich habe mein Leben oder meinen Alltag so eingerichtet mit meiner Behinderung. Ich habe eine Sehbehinderung bekommen, eine Makula-Geschichte. Ich war Grundschullehrerin, wollte ich noch dazu sagen, bin jetzt Ende 60 und mit 50. Habe dann in diversen Behandlungen alles machen lassen, was möglich war. Und dann hat mein Professor gesagt, ich bin austherapiert. Das ist natürlich ein ganz hässliches Wort bei einer Makula-Geschichte, die wird ja nicht besser. Und habe dann mein Land Schleswig-Holstein, weil ich in diversen Behandlungen war, hat dann angefangen rumzuzicken und wollte mich zwangspensionieren.
Aber
mit der GEB zusammen, also mit meiner, also wir haben alles gemacht, getan. Ich habe dann versucht, was Sie sagten, Lehrerin, mit einer Behinderung, ich habe dann versucht, einen sehbehinderten Arbeitsplatz zu bekommen für mich. Ich habe mal ein super Examen gemacht in Kiel und dann habe ich irgendwo in irgendeiner Küche irgendeine Kleingruppe bekommen, ohne Material, alles mitbekommen, gemacht, getan, immer noch. Und dann verlief das alles im Sande. Das heißt, mein Land Schleswig-Holstein hat mich dann zwangspensioniert, mit Abzügen natürlich. Und ich habe dann mit der GEW weitergekämpft, auch mit anderen Kolleginnen in anderen Ländern, und wir haben ein bisschen Nachzahlung bekommen. Ich will jetzt aber nicht nur auf das Geld gehen, sondern ich möchte darauf gehen, dass ich einfach versucht habe, ein Recht zu bekommen als sehbehinderter Mensch. und ich habe dieses Recht nicht bekommen. Ich habe Glück gehabt, mein Mann war Kinderarzt, er ist nun dann auch gestorben, und dass ich mit meinen Kindern zusammen, deswegen sage ich das so, ohne Hilfe geht es oft nicht. Meine Tochter macht einen Bürokram und habe dann immer sukzessive mein Leben so eingeteilt, dass ich mit meiner Behinderung, das sind jetzt irgendwie wenige Prozente der Sehkraft noch, so leben kann, dass ich selbstständig leben kann. Und neulich fragte mich jemand, was machst du denn den ganzen Tag? Da habe ich gesagt, ich übe meine Selbstständigkeit.
Aber Sie vermissen Ihren Beruf vermutlich, ne?
Ja, ich bin sehr gerne Lehrerin gewesen, tatsächlich. Ich bin in einer Grundschule aufgewachsen, in einer Dorfschule. Mein Vater war auch schon Dorfschullehrer. Und ringsherum sind es auch Lehrer. Und ich hätte gerne weiter irgendwas gemacht. Hab dann noch ein paar Lesekinder gehabt, die mir dann vorgelesen haben. Kann ja trotzdem vorlesen lassen, mir. Mhm. Und das auch hören. Aber es ist so, dass ich natürlich auch sehr enttäuscht war.
Was könnten Sie raten, Frau Smikowski, Frau Langensiepen, in so einem Fall?
Was ich dazu sagen wollte, ist natürlich dieses eine Kämpfen für Gerechtigkeit für behinderte Menschen oder für eingeschränkte Menschen. Aber auf der anderen Seite wollte ich sagen, der behinderte Mensch, der muss für sich alleine jeden Tag dafür sorgen, dass er so leben kann, dass es ihm möglich ist. Aber auch nicht mit wahnsinnig hohen Ansprüchen ständig. Meine Ansprüche, kein Autofahren, das. Aber ich lebe jetzt so, dass ich in einer halben Minute am Wasser bin. Ich bin in ein paar Minuten, hier sind ja auch so ein paar Sachen zum Einkaufen. Und ich habe alles zurückgedreht.
Sie haben versucht, sich einzurichten in diesem in der Situation, auch wenn Sie den Beruf vermissen.
Muss man. Ja. Ich kann ja nicht den ganzen Tag nur mit kämpfen und hier, das müssen ihr, diese Gesellschaft muss und so und muss. Die Gesellschaft ist schwierig. Denn natürlich habe ich Menschen um mich herum, die das auch wissen. Aber ich möchte gar nicht immer nur kämpfen.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Frau Smikowski, immer diese, gerade auch bei so einer unsichtbaren Behinderung, auch immer zu entscheiden, wem erzähle ich das jetzt, was erzähle ich und warum muss ich eigentlich immer erzählen, wie es jetzt für mich gut ist und warum kann das nicht irgendwie von außen mal klar sein. Auf der anderen Seite finde ich das auch schlimm, dass wir uns dann irgendwann so ein bisschen auch zurückziehen und weil wir irgendwie keine Kraft mehr haben und dann können wir uns da auf so ein Leben einigen, was so ein bisschen eingeschränkt ist, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes.
Möchte ich Sie jetzt unterbrechen. Dieses Wort schlimm und so, nein, das ist es schlimm. Der Übergang ist schlimm, bis ich festgestellt habe, ich muss mein Leben so einteilen, dass ich einen guten Alltag habe. Mhm. Ja. Und zwar mit Hörbüchern. Ich habe mir jemanden gesucht, einen Menschen, einen Therapeuten, mit dem ich alle zwei Wochen einen Termin habe, Telefontermin auch oder auch so, mit dem ich was vorjaulen kann, es ist ja nicht einfach damit, weil man kann nicht erwarten, ich kann nicht erwarten, dass Menschen, auch meine Kinder, meine Familie, Bruder und so, ja gut, alle sind da, helfen auch, aber dass die dass ununterbrochen Verständnis da ist und ich habe gemerkt, wenn ich anfange rumzujaulen, dann bringt es nicht weiter.
Das stimmt auch, also natürlich, aber also gerade auch von ihren Liebsten, von ihren engsten Menschen würde ich halt immer erwarten, dass da dieses Verständnis da ist und dass man sich irgendwann einspielt. Ne? Also wenn nicht die Menschen, die ja um einen herum sind, können da einen manchmal auch auffangen und auch unterstützen in dem Kampf, den man so kämpft als einzelne Person.
Habe ich doch erzählt.
Ja, Johanna Weimann, ich danke Ihnen. Uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Ja, vielleicht noch ein Satz, aber ansonsten.
Ja, und ich habe, was mich besonders berührt hat, ich habe einen neuen Enkelsohn, der ist jetzt 2, und dass der sukzessive gelernt hat, auf meine Behinderung einzugehen.
Johanna Weimann in Scharbeutz, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und für Ihre Erfahrungen. Dankeschön.
Sehr gerne.
Tja, Leben mit Behinderung, wie weit sind wir mit Inklusion und Barrierefreiheit? Das hat uns beschäftigt heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Was nehmen Sie mit, Katrin Langen, sieben grüne Europaabgeordnete, aus diesen letzten 2 Stunden?
Ja, dass wir als Gesellschaft immer noch nicht weit genug sind. Ne? Also, dass es immer noch ein Kampf ist, dass es häufig der Alltag, man sich irgendwie arrangiert, dass man so durchkommt. Es sind offizielle Hürden gibt, sage ich mal, bauliche und sichtbare Hürden, aber halt immer noch es irgendwo ein Kampf ist und dass es immer noch man sich rechtfertigen muss. Und da irgendwie sein. Ich habe da meinen Weg gefunden, aber natürlich ist mein individueller Weg nicht der Weg der Personen, die sich gemeldet haben. Oder
ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren. Grüne Europaabgeordnete Katrin Langensieben über Internetleitung und hier im Studio. Judith Smikowski, nehmen wir da eine positive Energie mit aus den letzten 2 Stunden? Hoffnung, dass es besser wird?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Wenn wir es auf allen Schultern verteilen, wird es besser.
Judith Smikowski, Referentin bei den Sozialheldinnen hier in Berlin. Danke auch, dass Sie bei uns waren.